Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 73. Und wir sind, ich habe es letztes Mal schon gesagt, auf der Überholspur Richtung WrestleMania. Dieser Spruch war letztes Mal schlecht und ist angesichts der aktuellen Ereignisse noch viel, viel schlechter. Weil, wenn wir ehrlich sind, WWE Fastlane war der komplette Autounfall. Aber dazu kommen wir gleich. Heute besprechen wir den Event. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist der Ulrich Steppberger, Live-Zuschauer von WWE Fastlane und Redakteur bei der M-Games. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich meine, der Spruch mag schlecht sein, aber er passt einfach perfekt.
Ja, es ist, ich habe gerade den Text geschrieben hier für unsere Website und habe auch geschrieben, wir stehen noch immer unter den Nachwirkungen dieses Events. Und es war wirklich ein Event, da werden wir uns noch lange dran erinnern.
Das ist richtig. Ehrlich. Also ich kann sagen, ich erinnere mich jetzt schon dran, dass es der erste Event seit langem war, wo ich bei einer Live-Übertragung überhaupt gar keine Bildprobleme im Sinne von Klötzchen, Optik oder Abbrüchen hatte. Aber das lag wohl wahrscheinlich dran, dass es so schlecht war, dass die Leitung einfach nicht belegt war.
Ja, es ist halt, die alte Diskussion bleibt, ne? Also ob man diese vielen Pay-Per-Views gerade zwischen WrestleMania und dem Royal Rumble überhaupt braucht. Und dieser Event hat es halt gerade eigentlich nochmal so gezeigt, dass da einfach vieles nicht stimmt. Aber da können wir auch gleich nochmal, glaube ich, so drauf zu sprechen kommen, wenn wir das Resümee ziehen zu WWE Fastlane. Ich würde vorschlagen, wir gehen die Matchcard einfach mal ganz stoisch von oben nach unten durch. Und ich bin ja traditioneller Kickoff-Show-Skipper eigentlich. Ich schaue mir immer nur das Match dann zum Ende an. Ich habe es dann gerade eben tatsächlich noch geschaut, weil es mich so wenig interessiert hat, wie ich schon beim Vorschau-Podcast gesagt habe. Das Kickoff-Show-Match war Akira Tozawa und Rich Swann gegen Noam Dar with Alicia Fox gegen The Brian Kendrick. Also ein Tag-Team-Match der Cruiserweight Division. Ja, war da, ne?
Es war ein Match. Es fand statt und jemand hat gewonnen am Schluss. Es ist alles. Also die Pre-Show inzwischen, die muss halt vorbeikommen, weil ich ja zwischendurch nicht wegen einer halben Stunde ins Bett gehen will. Aber auch hier, zum einen habe ich mal in dieser Pre-Show wieder gedacht, Booker T soll endlich Bürgermeister werden, dann ist er hoffentlich weg.
Absolut.
Peter Rosenberg ist langweilig, aber nicht so schlimm wie dieser graushaarige, seltsame andere Radiofuzzi, der wahnsinnig nervig ist.
Sam Roberts, oder? Wie heißt er?
Ich glaube, ja. Und wieso ist eigentlich Renee Young bei roten Pay-Per-Views da?
Weil die es kann.
Ja, sie kann's. Also es kann doch nicht sein, dass es sonst niemand haben. Vor allem Charlie Caruso sitzt dann in der Social Media Lounge. Die mag ich ja eigentlich auch, wenn man sie nicht ausgerechnet mit Booker T zusammenkoppelt, wie er auch mal war. Dann haben sie irgendwie, und Tom Phillips ist verhindert aus Gründen, so ungefähr.
Hast du die Gründe mitgekriegt?
Ich glaube, ich habe nur gelesen, dass er wohl, sind seine Social Media Accounts immer noch alle gesperrt?
Ich habe jetzt aktuell nicht mehr nachgeschaut, aber er hat wohl, wie soll man sagen, unsittliche Nachrichten an eine Dame geschrieben.
Und das, obwohl er verlobt ist, genau. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob er bei SmackDown momentan auch außen vor ist oder ob er da weiterhin als viertes Rad am Wagen sitzen darf, aber jedenfalls, er war halt nicht da in der Social Media Launch, was aber auch eigentlich ich eher da aus der Logik gezogen habe, das ist ein Smackdown-Mann jetzt auch. Was soll der bei einer Raw Social Media Launch?
Stimmt.
Aber wie auch immer, also diese Pre-Show war wieder so, Booker T brabbelt irgendwas vor sich hin, sagt dann Shucky-Ducky-Quack-Quack-Moment und dann ist man froh, wenn es vorbei ist. Und das Match an sich war, also ich bin jetzt kein 205-Live-Schauer, weil ich einfach zu faul bin. Die Storylines habe ich natürlich mitbekommen, Tozawa und Kendrick und Noam Dar und seine Tusnelda, ich fand, immerhin hat sie in diesem Match ja minimal eine Rolle gespielt, die sogar ein bisschen was gebracht hat. Das eine Mal, dass die heldenhaften Gentleman-like Faces dann nicht einfach aus dem Ring hüpfen, weil die sich vor ihre Schützlinge stellt.
Oh, Wahnsinn. Ja, das stimmt.
Aber gut, diese Matches sind, es ist halt einfach, und dann die Pause mittendrin immer und dann war es halt rum.
Das ist
auch
nervig, oder? Wie kann man denn dann so einen Trailer oder was dazwischen lief und die Werbung dann so mitten in den Live-Pay-Per-View reinkloppen? Warum macht man das denn nicht vorher? Ich frage mich auch so.
Naja, das ist schon klar, weil ja die Pre-Show auf YouTube und Co. überall gratis kommt und die Leute gelockt werden sollen. Aber ich finde halt immer, dass die Matches zu kurz sind für solche Pausen. Also, dass dann aus einem 9-Minuten-Match wird dann ein 3-Minuten-Match sinngemäß. Und das passiert ja bei, also bei Raw und SmackDown ja auch, logischerweise, aber da verdienen sie ja wenigstens wirklich Geld mit. Aber naja, also es war da und es war nicht schlimm. Und ich bin zwar, mir fehlt noch immer so ein bisschen als gelegentlich mal Cruiserweight sehe, die Logik, wieso ich jetzt Tozawa so unglaublich faszinierend finden muss, weil das bisher noch nicht rüberkam.
Nee.
Aber gut.
Also selbst ich als jemand, der Tozawa von vorher kannte, Ich fand auch, dass er vorher schon ein bisschen überbewertet war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ihn da bei Dragon Gate und so habe ich ihn da schon verfolgt. Aber irgendwie ist da auch bei mir der Funke nicht übergesprungen. Also und jetzt bei Two of Five Live springt er irgendwie auch nicht so recht über. Die Story mit Brian Kendrick, hier Teacher und Student, ist irgendwie ganz lustig, aber packt mich jetzt auch nicht wirklich. Die Norm Dar-Geschichte mit Alicia Fox und wie heißt der, Cedric Alexander, das, ich bin froh, dass Alicia Fox von Cedric Alexander weg ist, um es mal so zu sagen, also weil das, also Alicia Fox ist einfach ein Charisma-Vakuum, also ihre Schützlinge profitieren nicht von ihr, sondern sie stört einfach nur und irgendwie versinkt alles um sie herum in der Bedeutungslosigkeit.
Ja, sie ist also, ja, ich hab mit, sie soll ja scheinbar verrückt sein, sinngemäß. Das ist halt,
ja, aber
sie
verrückt ist das auch nicht, oder?
Irgendwas. Nee, also irgendwie, sie ist halt vorhanden. Ich meine, wenn man guckt, was Naomi, die bei SmackDown ist und was Alicia Fox bei Raw ist, das sagt einem schon vieles über die Women's Division der beiden Brands natürlich. Aber ja, die ist, wieso hängt die bei den Cruiserweights rum? Das, also
ich glaube, dass man erhofft sich ja immer von solchen Rollen, dass die dann irgendwie den, ja, den Charakter aufwerten, aber das funktioniert halt nun mal nicht immer. Also eine hübsche Dame an der Seite bedeutet nicht zwangsläufig, dass die beiden dann zusammen als Paar funktionieren. Das kann klappen und manchmal klappt es halt überhaupt nicht. Und wenn diese Kombination halt nicht funktioniert, dann wirkt das immer sehr merkwürdig. Und das ist halt hier eben der Fall. Das ist ja absichtlich, dass es so ein bisschen so ein Odd-Couple ist. Aber selbst das funktioniert ja nicht richtig. Und Noam Dar hat ja auch seine Creepy-Rolle irgendwie so ein bisschen verloren. Also jetzt sind die beiden halt aus irgendwelchen dubiosen Gründen zusammen. Alicia Fox soll angeblich verrückt sein, das zeigt sie auch nicht. Ja, und da bleibt auch dann nicht mehr viel von übrig. Ne? Ansonsten, um diese ganze Geschichte hier mal ganz kurz abzukürzen, also der Kampf an sich war okay, da war jetzt nichts Wunder wie Schlimmes dran. Am Ende gewinnen Akira Tozawa und Rich Swann per Phoenix Splash von Swann an Dar. Schöne Aktion, zweifellos, aber insgesamt war das jetzt ein Kampf, der hat keinen weitergebracht, der war einfach nur, um die Kickoff-Show nochmal so ein bisschen zu füllen. Mhm. Und damit würde ich sagen, springen wir dann auch.
Ja, wobei, ganz kurz noch zur Kickoff-Show, was mich auch stört, dass die inzwischen immer nur noch ein Match haben. Die letzte bei SmackDown war, glaube ich, auch nur ein Match. Zwischenzeitlich hatten sie, nachdem sie schon auf eine Stunde verlängert haben, waren es am wenigsten zwei Matches, wo man dann die Zeit besser hinter sich bringen konnte. Jetzt sind es wieder bloß noch eins. Und gerade bei Raw ist ja jetzt nicht, dass die so wenig Leute haben.
Das stimmt. Aber wir haben nachher gesehen, was passiert, wenn man Leute zu oft einsetzt.
Ja, ich meine, Sheamus und Cesaro waren ja auch in der Pre-Show und haben sich beschwert, dass sie nichts zu tun haben. Und dann haben wir dann noch gedacht, dann lasst es doch wenigstens in der Pre-Show was machen. Und dann zu 50% wäre das immer noch besser gewesen. Es wäre zu 100% besser gewesen, wie das, was wir bekommen haben mit den zwei. Aber, ja. Aber na gut, da kommen wir noch hin. Ja.
Genau. Auf in die Main-Show und das, ja, der Event startete eigentlich mit einer Ansetzung, auf die ich mich sehr gefreut habe, nämlich mit Samoa Joe gegen Sami Zayn. Die beiden haben ja schon bei NXT gegeneinander gefädelt, sind zwei unfassbar erfahrene Leute, die eigentlich diesen Mischstil von WWE und Indie eigentlich so komplett und gut verkörpern und die haben auch ein ordentliches Match auf die Beine gestellt, oder was meinst du?
Ja, das war eins der besten. Also es war jetzt nichts Sensationelles, oh Gott, ich muss es nochmal sehen, aber es war ordentlich. Es hat die ganze Sache ein bisschen weitergebracht, wobei der Anlass natürlich der Fehde quasi auch irgendwie ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen ist. Oder hat meinen Namen nicht herablassend gesagt, jetzt müssen wir kämpfen. Aber
ja. Gut,
aber und Samoa Joe hat, ich bin, Joe als Charakter finde ich interessant, im Ring wäre ich mit ihm nicht so 100% warm, weil er halt doch einfach ein bisschen, ich weiß nicht, also mir fehlt ein bisschen was, um mich zu faszinieren, aber hier hat das echt gut funktioniert, es war ordentlich.
Ja, also Joe wird ja immer als Destroyer irgendwie da jetzt tituliert, nachdem er das Knie von Seth Rollins destroyed hat. Ich fand diesen Anblick dieser beiden im großen WWE-Ring, fand ich schon ziemlich cool, also, weil ich halt einfach eine emotionale Verbindung zwischen den beiden habe. Mir gefällt Samoa Joe aktuell im Main-Roster ganz gut. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Eigentlich hätte bei Fastlane Samoa Joe auf Seth Rollins treffen sollen. Deswegen ist, naja, letztlich durch die Verletzung ist dann eben Sami Zayn eingesprungen. Samoa Joe hat in diesem Kampf eigentlich genau das gezeigt, was er zeigen muss. Er war ein dominanter Heel-Charakter, der seinen Gegner Strich und Faden auseinandergenommen hat, muss man so zu sagen. Immer wenn Sami Zayn so ja ein bisschen ein Funken von Hoffnung hatte, dass er nochmal ins Match zurückkommen könnte, hat Joe gekontert, hat seine Härte ausgespielt. Das war ein guter Kampf. Also es hat vor allem dazu gedient, um Samoa Joe noch ein bisschen stärker auszusehen. Sami Zayn auf der anderen Seite verliert durch sowas nicht, obwohl ich halt finde, dass er eigentlich mal wieder auch einen wichtigen Kampf gewinnen müsste, aber Er kriegt aktuell nur die ganz dicken Brocken, ne?
Nee, er ist, und ich weiß nicht, Sami Zayn hat halt, für mich, es fühlt sich an für mich, er hat seine Rolle gefunden und das war's. Er ist halt das sympathische Opfer, das einfach immer auf die Fresse kriegt. Und weil, also, und das wird auch nicht die Leute, es wird den Leuten auch nicht langweilig, sage ich jetzt mal, weil er eben so, so sympathisch leiden kann, dass man Mitleid hat, aber nicht so, oh Gott, jetzt ist der arme Bub schon wieder, sondern, oh, wir kriegen ein gutes Match, er wird es zwar verlieren, aber wenigstens war es gut. So, also, und ich sehe auch nicht, wie er aus der Rolle so richtig ausbrechen soll, um ehrlich zu sein. Dazu verkauft auch das Leiden zu sehr. Der wirkt einfach so als so masochistisch ein bisschen.
Ja, das ist generell bei Sami Zayn oder auch damals noch El Generico das Problem. Also irgendwann ist es halt ein bisschen viel mit dem Leiden. Und ich, genau das, was du sagst, das könnte ihm halt zu Verhängnis werden. Also er wird, glaube ich, nie aus dieser Underdog-Rolle rauskommen. Das ist halt irgendwie das Ding. Der ist halt sympathisch und man fühlt mit dem. Aber er wird halt nicht auf einmal der super Aggressive werden. Das kann ich mir bei ihm sehr, sehr schlecht vorstellen. Und auch als Bösewicht kann ich ihn mir sehr schwierig vorstellen, außer er kriegt vielleicht doch noch eine Maske auf.
Ich wollte gerade sagen, also ich tue mir sehr schwer, mir einen Sami Zayn als Heel vorzustellen. Wobei ich jetzt mir so in den Kopf kommt, ob er irgendwie so die Ziggler-Geschichte hinkriegen könnte. Dass er so als frustrierter, ich kann eigentlich mehr, ich kriege nie die Chance und wenn doch, dann geht wieder irgendwas schief und jetzt bin ich halt einfach frustriert. Bei einem Ziggler, dem nehme ich das einigermaßen ab, auch wenn er jetzt momentan in einem schlechten Programm hockt mit Apollo Crews und Kalisto, aber bei einem Sami Zayn kann ich es, zum aktuellen Stand könnte ich es ihm nicht so ganz abkaufen, glaube ich.
Ja, das ist halt auch mein Problem. Also ich kaufe es auch Dolph Ziggler nicht ab, abgesehen davon. Also,
ja, aber eher aber noch. Also auch nicht ja, wirklich stimmt. Gut, aber halt eher. Er war ja auch mal, da habe ich vor x Jahren, war er doch mal ein einigermaßen ordentlicher Heel. Auch schon.
Das stimmt, aber ja, der kann das eigentlich auch. Aber diese Rolle und auch diese Fehde aktuell bringt Dolph Ziggler halt überhaupt nicht weiter. Und ja, und Sami Zayn, mal gucken, wie das da mit ihm weitergeht. Ne? Also ich finde, er hängt jetzt auch gerade nach dieser Niederlage so ein bisschen in der Luft irgendwie. Durfte dann ja nochmal gegen Kevin Owens ran jetzt bei Raw. Er ist irgendwie so ein bisschen Spielball gerade in dieser Owens-Jericho-Authority-Geschichte. Also er wird irgendwie überall immer reingeschmissen, damit die anderen gut aussehen, aber er selber hat irgendwie keine richtige Rolle. Und ja, einfach mal sehen.
Er wirkt so wie ein Geschmacksverstärker, sag ich jetzt mal.
Ja, genau. Der wird halt immer reingeschmissen, wenn du die Bösen gut aussehen lassen möchtest. Ne? Dann sagst du hier, Sami, krieg mal ein paar aufs Maul, liefern einen guten Kampf und leide ein bisschen. Und dadurch sehen, ich meine, Kevin Owens sah jetzt auch wieder aus wie der Zerstörer. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Und Samoa Joe genauso. Entsprechend schmeißt man den guten Sami da halt immer rein. Ob das dann förderlich für seine Karriere so langfristig ist, ist halt immer das Problem. Ne? Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wo ich zum Beispiel Sami Zayn für WrestleMania einsortieren soll. Fällt dir da was ein?
War der nicht, der hängt jetzt in diesem Kuddelmuddel drin. Nö.
Ja, siehst du?
So mit, Owens ist raus. Also nochmal ein Match mit Joe, aber das war ja jetzt erst. Ich meine, ja, mal gucken.
Also ich weiß es halt auch nicht. Also im Zweifelsfall ist er halt einer von den etwas Prominenteren in der Andre the Giant Memorial Battle Royale. Ne? Also das könnte ich mir halt vorstellen. Naja, wir werden sehen. Ansonsten Samoa Joe besiegt Sami Zayn ganz klar und deutlich im Coquina Clutch, also dem Sleeper Hold. Sami Zayn gibt aber nicht auf, sondern er schläft ja nur ein. Das ist auch wiederum was, wo man ihn dann noch ein bisschen gut aussehen lässt. Nichtsdestotrotz dominante Vorstellung, gute Vorstellung von Joe und gute Leistung von Sami. Kann man sich anschauen, diesen Kampf.
Jo.
Zweiter Kampf ist dann um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen den Champions Carl Anderson und Luke Gallows, dem Club, gegen Big Enzo, Big Enzo ist auch schön, Big Cass und Enzo Amore. So. Und auch da haben wir ja im Preview-Gespräch so ein bisschen drüber philosophiert, dass wir alle geglaubt haben, dass The Club den Titel behält. Und der gute David hat sogar dann das Ende quasi erahnt. Ich weiß nicht, ob er eine kleine Glaskugel in seiner Wohnung liegen hat, aber er hat gemeint, vielleicht irgendwas mit dem Bein auf Seil. Ich habe darauf getippt, dass Carl Anderson Enzo Amore mit dem Gürtel niederschlägt oder sowas in der Richtung. Aber David hat recht gehabt mit dem Bein auf dem Seil. Das heißt, es gab dann am Ende ein bisschen, ein bisschen Wirrwarr, um es mal so auszudrücken. Ne? Also der Pinfall von Anderson gegen Enzo war nicht klar und eindeutig und dadurch ging die Fehde jetzt eben weiter. Und der Kampf an sich war halt für mich so ein Weekly Tag Team Match, oder?
Also vom Gefühl her. Also ich habe mein Problem an der Situation ist, dass ich hier zwei Tag Teams bekommen habe, die beide für mich nicht richtig oder nicht mehr richtig funktionieren, weil Enzo und Cass, ich kann es nimmer sehen. Es tut mir leid. Ich fand es auch eine Zeit lang gut, aber inzwischen hängt es mir zum Hals aus. Der Auftritt, immer das gleiche Gelalle. Dann Enzo hat ja die letzten Wochen eigentlich, ich weiß nicht, ob sie den so positionieren, dass er mal irgendwie das Cassie dann abserviert, weil er die Schnauze doch voll hat und die Freundschaft irgendwo eine Grenzen hat, weil Enzo ist ja ein schmieriger Lappen, der irgendwie Weibern nachstellt und halt beleidigend ist und dann er und sie immer beide in Ärgernei reitet und dann Cass muss ihn wieder rausholen. Und das war halt in dem Fall jetzt bei dem Match in dem Rahmen nicht so ganz, aber der geht mir einfach tierisch auf den Keks und ich werf und im Nachhinein, wie er seinerzeit gegen die Ward Villains ausgenockt war und wo dann Cass eine Weile alleine unterwegs war, war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also sie langweilen mich einfach leider inzwischen. Das jenseits des Auftritts und die paar Moves, wo dann Enzo wird wie ein Flummi rumgeworfen, dann leidet er immer. Er ist ja auch so, der quasi dann auf die Fresse kriegt und dann, wenn er Glück hat, kriegt er einen Hot-Tag und dann ist Cass da.
Genau, die Matches laufen ja auch immer gleich ab, so im Prinzip.
Und Anderson und Gallows, da fehlt mir immer noch irgendwo die überzeugende Präsentation, wieso das solche Biester sein sollen. Ich meine, der Größenunterschied ist natürlich auch so eine Geschichte, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Es fehlt mir ein bisschen was und auch hier natürlich dann wieder zuerst dominieren sie eine Weile lang und dann dreht sich's plötzlich um und dann müssen sie eben so mit so einer Schummelaktion arbeiten, damit sie gewinnen. Gut, sie sind die Heels, aber sie sollten eigentlich dominante Heels sein. Also ich sage jetzt mal so Authors of Pain mäßig eher. Das müssten sie verkörpern, ein bisschen artikulierter natürlich, klar, aber
ein bisschen aggressiver auf jeden Fall. Das würde ich mir halt auch ein bisschen wünschen. Also wirklich dann die auch, vielleicht auch dann die Gegner wirklich brutal attackieren und zusammenschlagen, aber halt eben nicht so halbgar.
Und wobei ich auch hier einen Finisher, wie heißt der? Ich vergesse es immer.
Der Magic Killer.
Genau, der war ja diesmal auch geil, aber der wirkt im Vergleich zur Shatter Machine von Dingsens.
Von The Revival.
Revival. Das wirkt brutaler und das sind zwei relativ kleine Typen. Also da fehlt mir einfach ein bisschen. Also ich weiß nicht, Gallows und Anderson, ich wäre nicht wirklich warm mit und mein Gott, sie sind halt auch da. Das Match war jetzt nicht furchtbar, aber es hat auch kein bisschen was geholfen, mir beide Teams irgendwie schmackhafter zu machen, sage ich jetzt mal.
Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also für mich war das ein typisches Weekly-Match, weißt du, ein Tag-Team-Title-Match, 8 Minuten 51 lang. Jeder durfte irgendwie mal rein, du hast die übliche Geschichte gehabt, was du halt gerade eben gemeint hast, ne? Enzo wird verhauen, dann irgendwann gibt es einen Hot-Tag, Big Cass macht, klärt den Ring und dann gibt es ein bisschen durcheinander, Kuddelmuddel und anschließend gewinnen dann die Heels böse, weil sie Heels sind. Ja, kann man so machen, jetzt bei der aktuellen Raw-Ausgabe war es ja dann so, dass dann Cesaro und Sheamus da noch sich eingemischt haben. Jetzt gibt es bei WrestleMania ein Three-Way mit diesen drei Tag-Teams. Damit kann ich absolut leben, befürchte aber, dass das halt auch einfach so ein 6-Minuten-Ding wird, weißt du, so irgendwie zwischen zwei großen Matches und komm Leute, jetzt macht eine Hot-Tag-Phase und dann schmeißt ihr alle eure Finisher ins Rennen und dann am Ende schauen wir mal, wer als Sieger rauskommt. Ne?
Ich meine, gut, wenn Sheamus und Cesaro rauskommen, würde ich mich auch nicht drüber beschweren, glaube ich. Aber
ich glaube halt, dass es Enzo und Big Cass werden.
Ja, das glaube ich, wird sich ganz schnell totlaufen. Ne? Wobei, so lange, wie wir New Day ertragen mussten, wer weiß, also das ist.
Ja, New Day ist auch die nächste Geschichte.
Da ja, da habe ich auch immerhin, da habe ich auch eine Meinung zu. Ja, aber, was wir jetzt übersprungen haben, war der Promo von Bayley, wo sie quasi dann dazu für gesorgt hat, dass Charlotte Dana Brooke nicht mitnehmen wird nachher. Stimmt, ja. Sinngemäß. Das spielt ja auch eine Rolle, aber das nehmen wir dann im Rahmen des Women's Championship Match, würde ich sagen, mit. Da genau das. Fallen mir auch viele Sachen ein.
Das können wir machen. Ich habe hier die Promos nicht drinstehen.
Ich habe hier noch, weil ich habe hier eine Übersicht, da stehen drin auch die Promos mit Mick Foley und Stephanie McMahon via Telefon. Die waren einfach für den Arsch. Die waren einfach wirklich völlig überflüssig. Mick Foley wird Zeit, dass er sich endlich operieren lässt, dann sind wir los. Der bringt mir überhaupt nichts. Der ist einfach nur, der kommt ja auch rüber wie ein Depp. Sie watschen die ganze Zeit ab, meistens zu Recht aus meiner Sicht. und dann hat er irgendwie der lustige Gag mit, wir machen doch ein Best-of-Seven-Match-Team, das mit Jinder und Rusev, wo man, aber dann, ach nee, das funktioniert ja nie, lustig. Und dann auch, das kann man noch vorgreifen, weil es kurz dann auch das mehrfach, Samoa Joe soll sich nicht in das Titelmatch einmischen.
Ja.
Das war so der Promo, der keinen Sinn machte. Was hat diese Sache jetzt damit, was hat Samoa Joe mit dem Titelmatch zu tun? Völlig sinnlos, aber gut. Ja, nee, das nächste war dann ja ein Frauenmatch tatsächlich, das andere.
Genau, Sasha Banks gegen Nia Jax, das war ein Kampf, da ist man ohnehin schon mit einem etwas mulmigen Gefühl irgendwie dran gegangen und der hat jetzt auch überhaupt nicht funktioniert bei mir.
Nee, der war sehr schwach. Ich meine, also Nia Jax ist begrenzt in ihrem, was sie kann, meine ich. Irgendwie fand ich, sie haben auch ihr martialisches Outfit irgendwie ein bisschen reduziert.
So ein bisschen, ja.
Dieses ganze Outfit ist ein bisschen weniger und jetzt diesmal hat sie eine normale Frisur gehabt und nicht ihre normale Semi-Cornrows, die sie auch ab und zu drin hat, wo sie dann ein bisschen kriegerischer wirkt. Also sie sah jetzt einfach relativ normal aus. Und dann ist halt ein Match, wo sie 90% der Zeit der Sascha auf die Fresse haut und die rollt sie dann irgendwie wieder ein.
Ja, das ist halt immer das Problem, wenn halt eben gerade so große Monster-Charaktere, wie es nun mal Nia Jax ist, wenn die dann irgendwie so überraschend per Roll-Up verlieren, sehen die halt irgendwie immer doof dabei aus, oder?
Ja, also das ganze, das Match war auch so sinnlos und also es gibt mir gar nichts und offenbar haben sie es ja auch jetzt geparkt, weil das gerüchtete Four-Way-Match gibt es jetzt scheinbar doch nicht. Wie es den Eindruck macht, was auch korrekt ist, weil die hat mit den anderen nichts zu suchen, so gefühlt. Also ich habe nichts gegen die, aber bei der ist nicht das gegangen, was sie beim Braun hinbracht haben.
Das stimmt, ja, aber Braun ist eben auch nochmal, der hat halt auch irgendwie was, ne? Und auch, der hat auch vor allem auch Aktionen, die halt wirklich richtig wuchtig aussehen, ne? Und ich finde ja selbst, dass gerade dieser Nia Jax Leg Drop zum Beispiel, der sieht ja immer absolut verunglückt aus.
Ja, also die wirkt einfach irgendwo.
Also sie ist halt auch nicht wirklich, also sie besitzt halt auch nicht so, also Braun Strowman besitzt von Natur aus eine gewisse Athletik und die möchte ich jetzt einfach mal bei Nia Jax, bin ich mir da nicht so sicher. Ich meine, die ist stark, zweifellos, aber so, die ist jetzt keine, die großartig springen kann oder sonst irgendwie einen beeindruckt und das geht mir halt so ein bisschen ab. Also ich finde, in der heutigen Zeit muss halt eben ein Big Man oder eine Big Woman, je nachdem, muss halt eben auch noch eine gewisse Athletik mitbringen, dass man da wirklich überzeugt ist und das fehlt einfach bei Nia Jax und das ist, glaube ich, auch das, weshalb Leute nicht so richtig in diesen Charakter irgendwie reinfinden. Ich finde sie eigentlich so ganz okay, aber eben auch nur in gewissen Matches. Also zum Beispiel, ich fand sie gut gegen Bayley, weil da einfach diese Heel-Babyface-Kombination halt eben funktioniert hat. Aber gegen Sasha Banks klappt das halt nicht irgendwie. Und es war kein guter Kampf. Ich kann mich ehrlich gesagt an kaum noch was von dem Ding erinnern. Ne?
Also ja, Nia Jax hat halt dominiert. Das ist was hängen geblieben ist bei mir. Und ich habe auch irgendwie, ich wäre auch mit Sasha Banks nicht mehr so wirklich warm. Wenn ich mal gucke, Charlotte hat einfach, ist halt der passende Heel. Die macht es gut. Die hat halt auch ihren coolen Moonsault, oder was? Ist es Moonsault? Oder sag ich jetzt Quatsch?
Es ist Moonsault.
Und die Becky Lynch ist halt auch, die hat halt eine Persönlichkeit, die mir mehr zusagt und die auch irgendwie mehr, als einzige Nachteil von Becky Lynch sind ihre furchtbaren Outfits, aber sonst ist da nichts schlimm dran. Also, und die übertrefft halt die zwei völlig und gut, bei Bayley gibt's andere Probleme, wo die Frau nichts dafür kann, glaube ich. Da ist das Booking schuld, aber also Sasha Banks hat bei mir irgendwo, ist nicht mehr jetzt mein Must-See, sag ich jetzt mal. Also da schaue ich mir jetzt halt lieber ein Charlotte-Match an, weil da weiß ich wenigstens, dass irgendwas rüberkommt, gefühlt.
Ja, ich finde halt, dass Sasha Banks braucht diesen Heel-Turn. Der wird ja kommen. Also da muss man sich ja nichts vormachen. Das ist ja gerade diese Übergangsphase. Die Fehde mit Bayley schwelt ja die ganze Zeit vor sich hin, wo man eigentlich nur wartet. So, okay, komm, Sasha, jetzt hau dir endlich eine rein. Weil Sasha Banks ist eigentlich auch kein klassischer Babyface-Charakter. Also wenn du dir die anschaust, auch vom Auftreten her und dieser Boss-Charakter, das ist kein Charakter, den man unbedingt mögen muss. Das ist eigentlich, wie David sagen würde, schöne Grüße, das ist eigentlich ein Tweener-Charakter. Den schaust du dir an und du findest ihn vielleicht cool, weil der halt stark ist und selbstbewusst und so. Und gleichzeitig ist es aber auch jemand, die muss brutal und rücksichtslos sein. Und das war die halt, bei NXT war sie das. Und bei WWE im Main Roster ist sie jetzt halt irgendwie so die weichgespülte BFF von Bayley und das ist halt eben stinklangweilig. Nichts ist langweiliger als komplett glatt gebügelte Charaktere und WWE geht da wirklich sehr langsam vor, bis sie diesen Heel-Turn durchzieht. Es wird jetzt hier angedeutet, ich meine, bei Raw hat sie dann jetzt eben Bayley besiegt und ist jetzt eben in dem Three-Way da bei WrestleMania, das ist super. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt da drin ist und diese Kombination aus Charlotte, Bayley und Sasha Banks, selbst wenn Nia Jax noch irgendwie dazukommen sollte aus irgendwelchen dubiosen Gründen, damit kann ich vollkommen leben, aber Sasha Banks muss jetzt endlich mal langsam Heel turnen und dann haben wir eine Fehde zwischen Sasha Banks und Bayley und das wird geil.
Da möchte ich zu Sasha und Bayley, habe ich auch noch ein paar Anmerkungen, die packt man nachher ins Match, nach dem Match von Bayley, weil sie da besser im zeitlichen Ablauf besser nahe passen. Aber ja, im Prinzip wird es Zeit, dass da sich was bewegt. Das ist wohl wahr.
Genau, und ich finde, also ich wollte es eigentlich vorher sagen, aber eigentlich ab diesem Tag-Team-Title-Match, also Kampf davor, ging es eigentlich massiv mit der Card bergab. Und ja. das fing halt an mit Sasha Banks gegen Nia Jax, das war schon nicht gut. Und jetzt danach wurde es halt absurd scheiße. Also ich kann das echt nicht ausdrücken, wie entsetzt ich gewesen bin, als diese Geschichte mit Jinder Mahal und Rusev da aufgenommen worden ist.
Ja, die kam die eigentlich, also ich habe ja die Raws davor nicht so alle so verfolgt, aber dieser Split, also zum einen, wieso waren Jinder und Rusev überhaupt ein Team? Und dann,
weil sie beides Ausländer sind.
Ja,
das ist halt WWE-Denken, das tut mir so leid, das zu sagen, aber es ist einfach so, oh, wir haben gerade keine Ahnung, was wir mit denen machen, komm ey, der eine trägt einen Turban und der andere ist ein Bulgare, lass uns die in ein Team stecken und fertig haben wir hier die, wie hießen die anderen da mit Sheamus und Alberto Del Rio?
League of Nations, ja.
Ja, weißt du, so ein, das ist halt Kacke und ich meine, das kann ja prinzipiell funktionieren, aber das ist halt so lieblos hingerotzter Scheiß und dann auch noch dieses, ich vom Fernseher gesessen und ich konnte es halt nicht fassen. Ich habe gedacht, das wird ein Segment. Also so 4-5 Minuten, die beiden streiten sich, Big Show kommt rein, haut Jinder um, Rusev lacht und geht raus. So.
Ja, also es war eben, das wurde ja auch, das Setup war ja, glaube ich, war das in der Pre-Show noch, wo es dann sagt, so, ich finde Gegner für euch. Also, und dann, nachdem sich Cesaro und Sheamus beschwert haben, dass sie nichts zu tun haben, dass dann Cesaro da mitmischt, das war für mich schlüssig. Nicht, dass es dem Charakter was bringt, aber wieso dann im zweiten Match nicht Sheamus war, sondern Big Show, schon so bescheuert. Sheamus war ja nur die Begleitung zum Ring für Cesaro quasi im ganzen Pay-Per-View, super.
Ja.
Alleine wieso Jinder überhaupt dabei ist, der spielt ja, ich meine, der ist so der Kurt Hawkins von Raw, nur dass er bedeutend mehr Zeit und Aufmerksamkeit bekommt wie ein Kurt Hawkins, der nur dafür da ist, um mal auf die Fresse zu kriegen oder absurd zu sein. Und der Mahal, der jetzt auch mit der ausschaut, als ob er irgendwie beim Bodybuilding entlaufen ist, mit seinen Bräunungsdings, also es sieht auch irgendwie schon aus.
Ja, ich hab noch hier David und Kai geschrieben, so super ekelig, diese Adern in HD in der Nahaufnahme zu sehen.
Und dann schafft, wie es halt auch andere Leute so sagen, er schafft es, ein Match mit Cesaro langweilig zu machen. Wie geht sowas? Ja. Ganz, ganz gruselig. Wobei natürlich auch hier wieder, oh, Cesaro hat eine Rückenverletzung. Oh, Gott, hört doch auf mit der Scheiße, es regt so auf. Und alles, was Cesaro cool macht, kann er jetzt nicht mehr tun. Ja, toll. Super Idee. Klasse Idee.
Ja.
Also das war ganz schlimm.
Das war wirklich echt richtig schlecht. Ich glaube, das ist das schlechteste Cesaro-Match, was ich, glaube ich, in meinem Leben gesehen habe.
Ja, das ist wohl wahr. Aber ich meine, es hat Cesaro wenigstens nichts geschadet.
Und auch dieser Entschuldige. Du zuerst.
Ja, also es hat auch Cesaro nichts geschadet wenigstens, weil er hat ja wenigstens gewonnen, obwohl es super kacke war. Aber das nächste Match, das hat ja aktiv Schaden angerichtet auch noch.
Moment, ich will da noch einen Moment in diesem Kampf von Cesaro gegen Jinder Mahal aufgreifen. Das war nämlich dieser Moment, wo Jinder auf einmal zu Rusev schaut, der ja irgendwie jetzt gefühlte 6 Minuten K.O. draußen lag. Und dann auf einmal, es gab auf einmal einen Stare-Down zwischen Jinder und Rusev. Und ich fragte so, wie scheiße wirkt das denn? Also so insgesamt, wer hat sich das denn ausgedacht? Und das war so eine Zeitverschwendung, dieses Match. Und es hat niemandem wehgetan, wenn man das in, das hätte man, ohne Scheiß, das wäre wirklich was du in die Kickoff-Show hättest packen können. Und da hätte man gesagt, komm, Schwamm drüber, interessiert mich nicht, skippe ich eh. Oder ja, ist halt Kickoff. Ne? Aber so, das so als riesengroßes Segment, was ja dann mal locker, also mit den Einzügen und allem drum und dran, mal locker fast eine halbe Stunde verschlungen hat,
yeah.
Ist echt eine Frechheit. Und dann, ja, wie gesagt, dann gab es den Sieg für Cesaro und anschließend gab es dann nochmal hier Kampf zwischen Rusev und Jinder, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und da kam.
Nee, nicht, der hat den halt verprügelt. Das reguläre Match war dann eben Rusev gegen Big Show.
Genau, so war das.
Und ja. Big Show schaut ja jetzt schon wirklich ziemlich fit aus gerade.
Absolut.
Wobei er eine komische Körperform hat, weil er schaut halt so aus wie so ein übertriebenes Action-Männchen mit so kleinen Beinchen, wo dann so ein riesen Oberkörper oben drauf sitzt. Also der geht ja nach oben auseinander wie so ein Weinglas, sage ich. Aber er ist super fit und ich weiß nicht, was das Match war ja, also kann man ja sagen, der hat dann halt einfach Rusev rund gemacht.
Aber so richtig.
Dann ist die Frage, wieso? Wieso stärke ich Big Show jetzt? Weil er, damit er gegen Shaq eine Chance hat oder was? Wenn das Match tatsächlich zusammenkommt, was ja immer noch keiner weiß. weil ja doch irgendwo, ja, angeblich sind doch die Gespräche jetzt wieder am Laufen, habe ich gestern gelesen.
Ja, habe ich auch gelesen, ja.
Da lege ich, das interessiert mich genau null, aber okay, wenigstens etwas, aber wieso mache ich Rusev so kaputt? Rusev hat jetzt eine coole Kurzhaarfrisur, was ja auch ein bisschen merkwürdig ist, aber man gewöhnt sich dran. Also er schaut gut damit aus, aber es war ungewohnt. Aber wieso mache ich Rusev so kaputt? Der eigentlich doch wirklich guter Charakter ist, der hat einen guten Manager mit Lana, die sind in Total Divas drin und sind dadurch auch quasi mehr Außenwirkung und dann mache ich den so völlig sinnlos kaputt. Wenn er wenigstens gegen Sheamus verloren hätte, wie gesagt, hätten sie Sheamus in dieses Match eingesteckt, dann Sheamus ist halt ein Badass und er will jetzt nicht gegen Cesaro zurückstellen, ihre freundliche Rivalität wieder irgendwie und hätte dann irgendwie Rusev besiegt. Ja gut, aber gegen Big Show, der einfach so da ist, der letztens immerhin ja natürlich Braun stark gemacht hat in dem Match, zugegeben, aber
sehr starker Kampf auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt macht er quasi, muss er Rusev kaputt machen, Rusev Smash quasi.
Okay. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass auch Big Show dabei aussah wie ein Arsch. Also er ist ja eigentlich als Guter aufgetreten, aber der Gute verteilt dann 3 Chokeslams und zerrt seinen offensichtlich hilflosen Gegner in die Ringecke, um ihm dann noch eins in die Fresse zu schlagen. Mhm. Also das muss man sich auch mal wegtun. Was war das denn? Also hat Big Show einfach seinen schlechten Tag gehabt? Hat er morgens seine Fruity Pebbles nicht bekommen oder was weiß ich was? Was war denn das für eine Aktion? Ich habe das nicht verstanden. Also ich fand, das Big Show sah in diesem Moment aus wie das jähzornige Biest irgendwie. Ich weiß nicht, was mir WWE damit sagen wollte. Und ich fand, dass Rusev in diesem Moment, also in dem Moment, das war der Punkt, wo ich mal wieder Mitleid mit Rusev hatte, weil er da einfach komplett hilflos war und einfach von einem überlegenen, dominanten Gegner, der nicht das Match beendet, sondern auf eine und seine dann Dominanz ausspielt und eigentlich dann ihn noch weiter zusammenschlägt. Das ist super, weißt du, don't be a bully. Ja, nee, schade, so wie beendet. Ich hab's nicht verstanden und ich fand das Ende super scheiße. Ich fand, das hat Rusev mega geschadet. Mhm. Big Show braucht diesen Sieg nicht. Also ich meine, klar, er hat jetzt gegen Braun verloren, hin und wieder, aber mein Gott, das passiert halt. Aber Rusev sieht jetzt eigentlich aus wie jemand, der für mich Babyface turnen muss. Und wie gesagt, dieses Matchende, da habe ich gedacht, so was ist denn das? Also was ist denn das auch für eine schlimme Aktion, einen hilflosen Gegner in die Ringecke zu ziehen, dann noch diese Faust zu küssen, die Weapon of Mass Destruction, wie sie früher mal hieß, und dem hilflosen Gegner ins Gesicht zu schlagen. Ich finde das eine super arschlochmäßige Aktion und ich kann mich dir gar nicht genug drüber aufregen.
Ich schaue hier gerade nach, Rusev war bei Raw auch nicht dabei jetzt, gell?
Ja, der ist ja auch wahrscheinlich erstmal bei Kieferorthopäden,
ja, weil Kiefer wieder richtig. Weil ich meine, Kevin Owens hat sich gleich wieder neu etablieren dürfen in der nächsten Sendung, quasi, ups, das habe ich erst vorgegriffen, aber wir wissen ja eh alle, was passiert. War ja von vorne weg klar. Aber Rusev nett, der ist einfach. Nee, also das war scheiße, ja.
Es war von vorne bis hin einfach totaler Rotz. Und das war eine halbe Stunde. Also du musst ja mal, dieser Event war 3 Stunden lang und da wirklich dieses Mittelsegment, also diese 3 Matches, Sasha Banks, Nia Jax, Cesaro, Jinder Mahal und Big Show gegen Rusev, das waren mal locker 40 Minuten. Und 40 Minuten, wo ich einfach sagen würde, das war echt richtig schlecht.
Ich brauche keiner. Ich meine, Sascha und Naya hat ja wenigstens noch irgendwo, kann man, wenn man unbedingt muss, als storyrelevant erachten, wenn, im ganzen Rahmen vom Women's Title und kann dann Sascha Bailey zur Not und bla bla bla. Wobei ja natürlich eben, Bailey braucht ja keine Hilfe, weil ja Dana Brooke ist ja auch nicht und so weiter. Aber die anderen 2 waren für den Arsch und ich habe, wie mir vorhin im Vorgespräch kurz die Feststellung, warum eigentlich WWE jetzt die letzten paar Pay-Per-Views so drauf fixiert ist, sie müssen die Zeit auch wirklich komplett nutzen. Es gab letztes Jahr eine Handvoll Pay-Per-Views, die waren halt auch mal Viertelstunde, halbe Stunde früher fertig und da hat man dann nicht genau berechnen können, wie lange das letzte Match jetzt wohl noch dauert, weil man genau weiß, die machen nur mindestens so lang oder so kurz. Also das war. Dafür werden sie wahrscheinlich bei WrestleMania wieder 3 Stunden überziehen oder so.
Mindestens, solange da nicht so ein Blödsinn da zusammenkommt. Aber
ja.
Nee, das war schlecht und das war wirklich, ich kann es gar nicht sagen, wie schlecht das war. Also, ja. Das war echt sowas unterirdisch. Also da, das ist, wenn Omega gegen Okada 6 Sterne ist, dann ist das hier -6 Sterne. Also unfassbar.
Ja.
Zum Glück ging es dann ein bisschen bergauf, also beziehungsweise sehr viel bergauf, nämlich dann im WWE Cruiserweight Championship Match zwischen Neville und Jack Gallagher. Und das war mein persönlicher Kampf des Abends und der hat mir richtig gut gefallen. Ja,
der war mit Sicherheit jetzt Ja, ich würde auch sagen, das war wohl das Beste. Wenn ich jetzt sage, Samoa Joe, Sami Zayn war der Zweitbeste, dann ist das schon traurig genug. Aber nein, das war wirklich gutes Match. Also ich fand auch sehr schön, ich muss sagen, Austin Aries als Aktiver in NXT, da bin ich nur begrenzt mit ihm warm geworden. Aber jetzt die Cruiserweight-Einbindung von ihm, die finde ich ganz lustig.
Ja.
Auf sein Package, das er die ganze Zeit zeigt, immer sein Video-Package die ganze Zeit. Und jetzt, ich meine, dass das jetzt unweigerlich darauf hinausläuft, dass er irgendwann jetzt dann mal gegen Neville geht, wahrscheinlich. Da freue ich mich drauf, weil können tut er ja was und sein Package ist echt gut. Und da freue ich mich drauf. Das Match fand ich sehr unterhaltsam. Ich fand halt auch cool, so, also gerade um es vorzugreifen, das Finale, so nach dem Motto, Neville muss sich so sehr engagieren, dass er jetzt seinen Face-Move quasi wieder auspacken muss, um zu gewinnen.
Genau,
Also,
seine stärkste Waffe, die er eigentlich den Fans nicht mehr zeigen wollte, den Red
richtig.
Arrow.
Er muss den jetzt doch zeigen, um ihn dann. Was war eigentlich dieser nicht Red Arrow vom zweiten Ringseil, wo er vorher mal gemacht hat? Der hat den anderen Namen irgendwie, aber
Das ist ein Phoenix Splash vom
der
zweiten
sah aber
Seil.
ziemlich ähnlich aus für mich als nicht jeden Move auseinanderhalten können, Mensch.
Da geht er aber mit dem andersrum auf Seil.
Also, es war auf jeden Fall auch cool. Ich finde Jack Gallagher, das G spricht
Gallagher.
man ja nicht, das zweite, nee,
Ist das so?
ja, die sagen
Okay.
immer Gallagher. Also das zweite wird nicht betont, warum auch immer.
Ist das
Frag mich
so?
nicht, ich hätte auch gedacht.
Englischstunde mit Ulrich
Ja,
Steppner,
weil ich jedes Mal, wenn sie es sagen, wundere ich mich auch immer darüber, wo ist das
ja.
G hingekommen, aber die sagen es zumindest so. Ich finde ihn ja ganz lustig, so als ein bisschen skurrilen englischen Gentleman, wobei das jetzt Gentleman Jack Gallagher heißt. Dieses, beim Rich Swann haben sie das Outstanding, glaube ich, nee, nee,
Outlandish,
Outlandish. Das
outlandish.
haben sie, glaube ich, wieder ein bisschen wegrationalisiert. Also,
Ja.
das haben sie zumindest jetzt in der Pre-Show, glaube ich, nicht gesagt. Aber egal, also, das finde ich okay. Und sein komischer Regenschirm, na gut, ist halt ein bisschen skurril. Das Einzige, was ich bei, der musste ja auch dann tatsächlich mal einen Flying Move hinsetzen, den er normalerweise nicht macht. Also, auch
Ja.
der ist aus dem Ring hüpft, was er normalerweise nicht tut, fand ich cool. Ich störe mich ein bisschen an diesen Headbutts. Ich finde
Ja,
die
warum?
so dämlich, weil haben die nicht alle harte Schädel? So ein kleiner Woods, ich meine, der ist ja wirklich selbst für einen Cruiserweight noch klein und schmächtig. Und der hat aber so einen harten Schädel, wo er dann jeden wegnocken kann. Und ist jetzt Neville, der Badass ist, der hat eine Weichbirne. Also das zieht mich wieder ein bisschen aus meinem, wie es so schön heißt, Suspension of Disbelief raus, dass halt der Move so vernichtend sein soll, dass er ein
Da
Headbutt.
kommt halt der britische Bully in ihm
Ja, yeah,
raus,
aber.
weißt du? Die sich besoffen in der Kneipe prügeln und dann kommt einmal, dann ist der Gentleman für einen Moment weggewischt und dann holt er das nochmal aus sich raus. Das sind die tiefen englischen, ja, die von den Straßen von London irgendwo, so.
Ja, also es. Also das Match, das war gut, das kann man sich anschauen und viel mehr fällt mir halt irgendwie leider auch nicht zu ein.
Ich mag ja Jack Gallagher sehr, 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 sehr gern. Ich finde diesen Charakter super. Vielleicht ist das so Sympathie unter Rothaarigen oder unter Bartträgern. Ich weiß es nicht. Aber ich mag ihn unheimlich gern. Ich fand auch, dass er ein paar wirklich krasse Stürze genommen hat. Also, egal
Ah,
ob jetzt
richtig, die
diesen.
Suplexe, die waren ziemlich fies. Also es sah auch ziemlich martialisch brutal teilweise aus. Also da kam mal
Ja,
wirklich
ja.
die Dynamik und Gewalt kam teilweise schon, also Brutalität kam schon drüber so. Und ich meine, Badass Neville ist einfach cooler Neville.
Ja, absolut. Und das hat auch funktioniert. Genau deswegen hat es ja funktioniert, weil einfach auch Neville mit Jack da halt einiges angerichtet hat. Also wie gesagt, dieser German Suplex, der da einmal gezogen worden ist, und dann auch zum Ende, wie er dann Jack Gallagher vom obersten Seil runtergesuplext hat mit dem Front Suplex. Krasse Dinger, muss ich einfach mal so sagen. Und ich mochte die Dynamik zwischen den, muss man auch mal sagen, zwei Engländer übrigens im Ring, ne? Also, ich mochte die Dynamik zwischen den beiden. Ich mag die Art, wie die Charaktere aufgebaut sind. Und ich bin ein bisschen traurig, weil letztlich hat ja Jack Gallagher mein Tippspiel zerstört. Ich habe es befürchtet, also im Nachhinein auch, als ich das Ding abgehört habe, habe ich mir gedacht, so, Olaf, warum tippst du denn auf Jack Gallagher einfach? Nur weil du den gut findest? So, das ist aber nicht klug. Deswegen habe ich gegen David und Kai das Tippspiel verloren, was jetzt dazu führt, dass wir für Kai ein T-Shirt kaufen müssen. So, ja,
Kaufst doch ein
schade, dumm
rosa
gelaufen.
T-Shirt.
Naja, ein Headlock-T-Shirt.
Ah, ein rosanes
Naja, und.
Headlock-T-Shirt, auch interessant.
Das hätte auch was sein, aber das war für mich halt das war der Kampf, der hat mich emotional abgeholt. Das hat Spaß gemacht und da war ich wirklich drin und das habe ich auch bei 205 Live wirklich dann immer sehr gerne bei diesen Gallagher und Neville Matches. Und Neville ist ein Segen aktuell für die Cruiserweight Division und Gallagher daneben ist halt einer der wenigen, die wirklich dann auch noch eine gute Rolle spielen und interessant sind. Weil die anderen vier, die wir jetzt da zum Beispiel an der Kickoff-Show gesehen haben, die interessiert halt irgendwie keiner.
Ja, wobei Rich Swann eigentlich durch seine Musik und seinen Auftritt, der hat ja auch was. Ich meine, der war ja jetzt auch nicht der schlechteste Cruiserweight-Champion, den man sich vorstellen kann, aber jetzt ist er halt auch ein bisschen...
Aber so richtig interessant ist der jetzt auch gerade nicht, oder?
Nee, also da... Also
der hat halt eine coole Musik. Ich mag das auch. Ich mag die Musik auch. Und wippe da auch immer freudig mit, aber so an sich...
Mir fällt eigentlich gerade ein, TJ Perkins ist nicht verletzt gerade, oder?
Nö, der hatte Urlaub, keine Ahnung. Der muss Videospiele spielen, der musste Horizon Zero Dawn spielen und konnte deswegen nicht, oder Zelda oder
ja,
sowas.
Irgend sowas, genau, aber naja, also, das war auf jeden Fall gut. Ich sehe hier gerade in meiner Liste hinten nach war der Paul Heyman Promo, das Interview mit der Charlie Caruso, wo er so, ja, wir haben uns noch nicht getroffen, ich bin Paul Heyman, hallo. Wo er dann so sagt, wieso das Titelmatch für Brock Lesnar eine Win-Win-Situation ist. Das war ganz okayisch.
Ja, und danach, aber es ist ein Paul-Heyman-Promo, ne? Der ist immer okay.
Ja, eigentlich schon, ja. Und danach war, ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Highlight, also danach war New Day, musste ja irgendwie auftreten, die dann quasi einmal um den Ring geradelt sind, erzählt haben, sie haben ihre Eiscreme so ungefähr, diese ganze Eiscreme-Story. Und sie sind
Eiswagen, die haben jetzt einen Eiswagen, ja, hallo?
New Day Pops, genau. Die New Day Pops, mein Gott. Also New Day geht mir auch furchtbar auf den Sack. Leider, inzwischen. Ich bin froh, wenn ich es nicht sehen muss. Mir graust ganz furchtbar vor WrestleMania, wenn die da stundenlang die Hosts von WrestleMania, was soll das? Wie soll ich mir das vorstellen, dass die zwischen jedem Match Scheiße erzählen oder was?
Ja, die verkaufen dann dir erstmal die Fruity Booty-O's und danach, zwei Matches später, verkaufen sie die Pops und dann gibt es irgendwas Kombiniertes.
Also das finde ich ganz, die Vorstellung, dass die wirklich mich 5 Stunden lang begleiten, belästigen dürfen während WrestleMania, das graust mir furchtbar. Aber in diesem Promo hier, das war einer meiner ein Highlight dieses Pay-Per-Views, was auch schon viel über das Pay-Per-View sagt, wo dann irgendwie Xavier, glaube ich, irgendwas von Stimmen sagt und dann Big E mal kurz 3 Zeilen von Randy Ortons Thema runtersingt.
Das stimmt.
I hear voices in my head, they talk to me. Nein, was? Das fand ich, es war so ein sinnloser, seltsamer Moment, aber das fand ich sehr lustig. Muss ich echt.
Aber Big E war doch eh vollkommen drüber. Also den haben sie doch gesagt, ob er irgendwann irgendwas geleckt hätte oder sonst irgendwas.
Der ist mir eh viel zu überdreht bei so Geschichten. Aber dieser Moment, den fand ich lustig.
Ich fand es aber auch witzig, wo er dann so in seinem Drogen-Eis-Wahn irgendwie seinen Freunden ins Gesicht gegriffen hat und solche Sachen.
Also es war.
Ich fand das schon. Mir geht aktuell New Day nämlich auch auf den Keks, aber das fand ich für eine New Day-Promo halt durch Big E noch irgendwie so merkwürdig, dass ich es auch irgendwie unterhaltsam fand.
Ja, das war auch halt auch relativ kurz. Also, und dann das Hu, 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 das war wenigstens auch sehr kurz. Also es hat sich in Grenzen gehalten und zum Glück war es auch nur eben so ein Intermezzo, so ein kurzes, während sie den Ring umbaut haben offensichtlich. Obwohl, haben sie den in der Zeit, müssen sie ja fast von pinken, Cruiserweight Pink zu normalen Raw-Rot, aber gut, das war okay, aber dann kam ja zum nächsten Match, habe ich mal auch einen Stichpunkt aufgeschrieben, aber das schmeiße ich dann mal rein zum geheimen Moment.
Genau, der nächste Kampf war das Match zwischen Roman Reigns und Braun Strowman. Ja, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Braun Strowman aktuell der erfrischendste Charakter bei Raw ist, so glaube ich.
Ja, das ist zwar so cool er ist, so traurig ist es gleichzeitig, aber okay.
Ja, ich fand den Kampf jetzt an sich auch ganz gut und ganz unterhaltsam. Also Braun Strowman hat dominiert. Roman Reigns hat immer wieder versucht, dagegen zu halten mit aller Kraft, hat halt sehr viel durchgehalten. Zum Ende hin, kam dann der Moment, wo ich mal wieder von der Couch aufgesprungen bin und an den Fernseher geschrien habe. Das war nämlich der Moment, zum einen, was sehr cool aussah, als haben die beiden sich außerhalb gekloppt. Dann hat Roman Reigns versucht, einen Spear anzusetzen. Mhm. Braun Strowman hat ihn hochgehoben zum Powerslam und hat ihn dann durch den Tisch gepowerslammt. Sehr, sehr krasse Aktion, vor allem auch mit welcher Leichtigkeit Strowman den hochgehoben hat. Ne? Also,
das war ein schön wuchtig wirkender Tisch-Kaputt-Machen-Move. Ja? Der hatte mal, genau, der sah ein bisschen unsauber aus, aber vielleicht wirkt er genau deswegen so Impact, also so druckvoll.
Ja, ich glaube halt auch, dass das soll, glaube ich, auch bei Braun Strowman so ein bisschen die Wildheit ausdrücken. Ich glaube, das darf auch hier und da mal so ein bisschen eckig sein. Sagen wir so, wenn er unsauber kämpfen würde und die Leute verletzen würde, würde man das ja in der heutigen Zeit irgendwie mitkriegen und da wäre er auch garantiert nicht in der Position, in der er jetzt gerade ist. Man muss einfach sagen, es war durch das französische Pult, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, nicht durch das Spanische.
Die Deutschen, der Calvin Knie und der Tim Herbert, die sind unschadlos geblieben. Die haben auch
Ja, die
diesmal
standen.
ihren Vorstellungseinsatz nicht verbockt.
Ich habe es mir auch, ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angehört, aber
Nee,
ich habe von einigen gelesen, die gesagt haben, es war nicht so schlimm wie vorher,
nee, also,
aber auch nicht so richtig gut.
nee, das, gut, inzwischen werden sie, die werden ja wohl Feedback bekommen haben, wie sie waren. Und das ist alleine, ich meine, dass JBL sie verarscht hat, dass sie ihren Einsatz verpasst haben beim ersten Mal. Das war natürlich, das ist ja schon Strafe genug, wenn deine Kollegen dich auch noch verarschen. Nee, also ich habe jetzt im Nachhinein gedacht, dieser Pay-Per-View hätte nicht schlechter sein können, wenn ich ihn auf Deutsch angehört hätte. Das sagt schon vieles. Aber nein, also sie haben ihren Einsatz nicht verpasst, wie sie vorgestellt wurden. Und dann den Tisch haben sie auch behalten dürfen. Nein, die Spanier haben es kaputt gemacht. Also der
Gut.
spanische Tisch wurde kaputt gemacht. Nee, der Move war ganz okay. Also das Match an sich fand ich auch okay. Dass jetzt Braun verliert das erste Mal. Ja, mei, es gibt Schlimmeres. Dass es ausgerechnet Reigns ist, auch, gibt auch Schlimmeres. Wobei sie jetzt die Buh-Orgien tatsächlich nicht mehr ausblenden. Die waren ja schön laut wieder.
Ja, das stimmt.
Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die ganze Logik, dass ja, wie man hört, Reigns gegen Undertaker, jetzt nach Raw wissen wir ja, das stimmt,
Ja.
offensichtlich. Dann, ich hätte mir gewünscht, dass man es dann vielleicht im Pay-Per-View schon mal thematisiert, nicht wieder in der Free-TV-Sendung am Tag drauf, weil dann hätte dieser Sieg für mich mehr Wirkung noch gehabt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wobei auch hier mich eigentlich wieder wundere, Undertaker ist doch offiziell eigentlich SmackDown.
Nee, der ist gar
Der
nichts.
war doch, aber das erste Mal, wie er aufgetaucht ist, war er doch bei SmackDown. Und so nach dem
Ja,
Motto,
der hat.
hier, ich will jetzt hier der Macker sein. Und seitdem ist er quasi ein Free Agent, der halt da hingeschickt wird, wo die Quoten es verlangen, sage ich jetzt mal.
Genau, also im Endeffekt ist er einmal zu SmackDown gekommen, hat gesagt, ich kehre zurück zu SmackDown, das ist meine Heimat.
Ja.
Und danach ist er dann nie wieder aufgetaucht.
Genau,
Das ist
eben.
ein
Also,
bisschen wie The Rock übrigens.
das finde ich eben, das ist genau der Punkt. Der war bei SmackDown, sagt, hier gehöre ich hin. Und seitdem ist er eigentlich nur noch bei Raw zugange, weil da halt die ganzen dicken Brocken rumhängen. Also konsequent ist es, dass er da ist, weil gegen wen soll denn eigentlich bei SmackDown? Da ist niemand.
John Cena,
Ja, aber
da,
Cena
da,
ist auch staturtechnisch eine andere Baustelle. Also der ist, also
da.
ich finde, Cena ist mit Styles und den anderen besser aufgeräumt. Da haben wir auch alle mehr
Wir
davon.
kriegen, na, ja, aber wir kriegen Cena und Nikki Bella gegen The Miz und Marie ist das. Ich hätte Cena lieber gegen Undertaker gesehen, aber davon mal außen vor. Um noch ganz, ganz kurz hier auf den Kampf zu sprechen zu kommen, was mich halt an diesem Kampf so genervt hat, war einfach dieses Finish mal wieder. Also, nämlich nach dieser Aktion, die ich halt gerade angesprochen habe, ist dieser Power Slam durch den Tisch, schleppen sich zurück in den Ring und was passiert, weil Braun Strowman sich irgendwie bei dieser Aktion am Knie verdreht hat, guckt er einmal kurz nach seinem Knie und diesen Moment nutzt Roman Reigns, wohlgemerkt, 20 Sekunden, nachdem er vorher mit dem Finisher durch einen Tisch gegangen ist, nutzt Roman Reigns diese Sekunde aus, um sein Spear anzusetzen. Wo ich mir gedacht habe, so, ja cool, willst du nicht noch eine stärkere Aktion nehmen als ein Finisher durch einen Tisch, um danach direkt deinen Finisher zu zeigen? Da habe ich auch gesagt, das kann doch nicht sein, Leute. Ihr müsst doch mal schauen, dass ihr auch die Aktion ein bisschen schützt. Also, warum soll denn ein Roman Reigns nach so einer Aktion nicht erstmal leiden und so ein bisschen darum kämpfen, dass er wieder in den Kampf zurückkommt? Stattdessen, kaum dass die wieder zurück im Ring sind, zack, Spear. So, das fand ich auch so furchtbar. Und da bin ich dann auch wirklich der gewesen, der den Fernseher angeschrien hat, weil ich das nicht verstehen kann. Und am Ende war es halt ein typisches Roman Reigns-Match, weshalb die Leute ihn auch teilweise nicht mögen. Es geht nämlich darum, dass er einfach alles wegsteckt und alles frisst, egal wie viel, und dann am Ende halt eben siegreich daraus hervorgeht. Und gerade so ein Braun Strowman-Charakter, ich habe kein Problem damit, dass Roman Reigns diesen Kampf gewonnen hat, sondern das ist, glaube ich, auch das Motto dieses Pay-Per-Views, sondern ich habe ein Problem damit, wie er diesen Kampf gewonnen hat. Am Ende sah nämlich Braun Strowman in dieser Niederlage nicht gut aus, und das ist das Ärgerliche. Und dass diese Geschichte setzt sich jetzt auch fort bis Raw, weil wenn wir uns jetzt ein Segment angucken mit Braun Strowman und dem Undertaker, Braun Strowman, dem Undertaker und Roman Reigns, da kommt ja zuerst, fordert ja Roman Reigns, Quatsch, fordert ja Braun Strowman Roman Reigns auf, so, Alter, komm in den Ring, wir machen das hier Mano a Mano, Mann gegen Mann. Stattdessen kommt der Undertaker und was macht Braun Strowman, der ja vorher gesagt hat, ich will hier Challenge und ich will die richtige Competition haben, ne, geht aus dem Ring und dann kommt Roman Reigns. Sprich, da ist wieder eine ganz klare Hackordnung. Braun Strowman ist auf jeden Fall wieder in seinem kleinen Universum, ist er halt der Feige. Ja, und wieso macht man das? Also wieso, von mir aus vom Undertaker ein bisschen verhauen, das ist ja vollkommen okay, aber wieso degradiert man Braun Strowman sofort nach seiner ersten Niederlage als jemanden, der Angst hat vor dem Undertaker? und damit auch hinter Roman Reigns ganz klar zurücksteht. Ich verstehe es nicht. Weißt du, da kommt Roman Reigns und sagt, I'm the big dog here, this is my yard. Ne? Und ach, jetzt auch Braun Strowman ist jetzt der riesige Sami Zayn, der hängt mich auch gerade irgendwo in der Luft und darf jetzt die Andre the Giant Memorial Battle Royale gewinnen oder so.
Ja gut, wo man natürlich guckt, der letzte Battle, Andre the Giant Battle Royale Gewinner, der hat ja inzwischen eine ordentliche Karriere hingelegt. So ist, hätte man auch, ja. So hätte ich so auch nicht gedacht, aber gut. Naja, nö, es war auch, ja, nö, war halt. Es war halt ein Match und jetzt haben wir halt, wobei ich sagen muss, im Moment auch schon da vorschauend, ich fand letztjährige WrestleMania schon langweilig, aber die neue, die wird nicht besser. Es ist eigentlich kaum was da, was diese Gimmick-Matches, ich meine, ich muss zugeben, dass ich das Mixed-Tag-Team-Match von den Gimmick-Matches sogar nur am ehesten wahrscheinlich sehen möchte.
Ja, weil das liegt aber halt auch an den Charakteren. Also ich meine, John Cena und The Miz.
Genau, und ich meine, Maryse kann ich schwer einschätzen, ob die heute noch was kann. Ich gehe davon aus, dass die schon noch einigermaßen was hinkriegt. Und halt eben Cena und Miz vermisse ich nicht so sehr, wenn sie nichts Größeres zu tun haben. Also ein AJ Styles, weniger wie jetzt ein AJ Styles, der gegen Shane McMahon verbraten wird, höchstwahrscheinlich. Das ist traurig.
Das ist auch traurig.
Wobei, was macht denn Dean Ambrose eigentlich dann?
Ambrose gegen ist gegen Corbin. Baron Corbin. Ja, genau. Corbin Street Fight oder sozusagen.
Ja gut, wenn dann Corbin standing. Gewinnt, dann finde ich es auch okay. Aber sonst langweilt es mich auch schon wieder. Aber ja, und dann, gut, Undertaker. Aber, und du meinst, das Main Event wird natürlich eh ein Drama, aber das ist ja sowieso klar. Aber wenigstens,
genau, da kommen wir gleich noch drauf zu
sprechen. Aber wenigstens dauert es diesmal keine halbe Stunde.
das stimmt. Ach ja, aber.
Naja, also WrestleMania, momentan bin ich sehr, sehr unenthusiastisch dafür. Bei NXT weiß ich es auch noch gar nicht, auf was ich mich eigentlich freuen soll, so ungefähr, aber das wird sicher wieder besser. Das ist ja auch nicht schwer.
Ja, das wird garantiert besser, da gehe ich auch stark von aus. Aber ja, also wir schauen mal, ne, wie das wird. Also vielleicht packen sie ja dann doch wieder ein paar coole Momente wenigstens aus. Also ich glaube auch, dass von der Matchqualität her wird das schwierig, da wirklich neue Akzente zu setzen, weil de facto, wenn du dir die Card bis jetzt anschaust, ist es eigentlich fast nur Owens gegen Jericho, was dann wirklich wrestlingtechnisch abliefern kann. Der Rest lebt vom Spektakel und von den Ideen und da muss man halt mal sehen, ob die clever umgesetzt werden, ne? Und ja, jetzt mal sehen, ne? Reigns gegen Undertaker ist jetzt ja wohl auch gesetzt, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt worden ist. Ja. Das wird auf jeden Fall kommen. Da gehe ich ganz stark von aus. Und
ich gehe auch schwer davon aus, dass das Reigns gewinnt. Weil ich, ein Undertaker nach dem Rumble bin ich froh, wenn ich ihn nicht mehr sehen muss, leider. Das Undertaker im Rumble fand ich so furchtbar. So furchtbar traurig auch.
Das stimmt, ja, aber es ist halt eben so, willst du dann, dass der Undertaker sein letztes Match gegen Roman Reigns bestreitet?
Er muss halt einen Newcomer overbringen.
Ja, ach. Nee. Schon wieder, aber ist nicht Roman Reigns schon oft genug overgebracht worden?
Der Knackpunkt ist ja eigentlich, gegen wen sollte er denn aufhören? Gegen irgendjemand, der theoretisch noch von profitieren kann? Lass mir das letzte Match gegen Cena sein und dann gewinnt Cena. Dann schimpfen wieder alle, dass Cena dann jetzt noch super Cena-iger wird.
Bei Cena ist es doch gar nicht mehr so schlimm mittlerweile. Nein, ich hätte mit Undertaker gegen Cena super leben können. Karrierematch und gut ist. Bei Ric Flair musst du auch niemanden mehr overbringen am Ende. Also oder Shawn Michaels. Also ich finde das vollkommen okay, wenn man dann zum Ende nochmal so ein Dream-Match raushaut und dann sagt man, jetzt ist gut.
Aber die müssen halt Undertaker noch liefern können. Gegen Reigns. Ich glaube halt nicht, dass der Undertaker noch liefern kann.
Das glaube ich halt auch nicht. Das ist halt mein Problem. Und ich glaube halt auch nicht, dass Roman Reigns jemand ist, der das tragen kann. Ich glaube, dass Cena das hätte tragen können.
Ich meine, wenn man auch mal ehrlich ist, das letzte letzte WrestleMania-Match vom Undertaker, da erinnert sich niemand daran, was der Undertaker gemacht hat. Niemand.
Der Kampf war auch an sich schlecht, also, ja. Das muss man auch mal sagen. Wenn dieser riesige Spot am Ende nicht gewesen wäre, dann war der Kampf auch sehr, sehr unterdurchschnittlich gewesen. Einfach, der Undertaker ist halt inzwischen sehr limitiert. Der hat seine besten Jahre lange hinter sich und er hat jetzt, so traurig das halt irgendwie ist, ne? Der Undertaker hat einfach den Sprung nicht geschafft, weil die WWE ihn immer wieder dazu zwingt, nochmal in den Ring zu steigen. Und da muss jetzt irgendwann das Karriereende kommen, bevor der halt komplett auseinanderfällt. Und es ist so traurig. Also ich hätte... wir haben letztes Mal auch noch drüber gesprochen, dieser Moment, als Shawn Michaels, Triple H und der Undertaker nach dem Hell in a Cell Match auf der Bühne standen, Arm in Arm, das war der Moment, wo alle drei hätten abtreten sollen. Der Einzige, der es gemacht hat, war Shawn Michaels. Und Undertaker und Triple H schleppen sich noch irgendwie durch. Der Triple H noch deutlich besser, als es der Undertaker macht, weil, wie du gesagt hast, beim Rumble, das war traurig. Und mal sehen, wie das wird. Also ich habe da auch ganz schlechtes Bauchgefühl bei und mal sehen, was Braun Strowman zu tun kriegt bei WrestleMania. Das ist alles. Ich bin auch nicht hyped aktuell, sage ich dir ganz ehrlich.
Also es ist schon ziemlich traurig irgendwie, weil dass das Saison-Highlight so düster wirkt. Aber mein Gott, mal gucken.
Ja, mal schauen. Nächster Kampf, um sonst weiterzuspringen. Nächster Kampf war das Match
richtig.
Um die
und davor ganz Raw. Kurz hier, das war der zweite Dings. Foley sagt, Joe, bleib weg vom Titelmatch, sonst gibt's Ärger. Völlig, vor allem rückblickend auch, warum, weshalb. Joe steht auch da und denkt sich so, sieht es ihm so, lass den Deppen da doch einfach reden. Was juckt's mich? So ungefähr, also ungefähr fuck, was ja auch gut passt, aber also Foley gehört einfach weg. Ich weiß keine Ahnung, wen sie sonst hinstellen sollen als General Manager, aber im Zweifelsfall auch niemand, weil bei...
Engel.
Ja gut, ist naheliegend eigentlich, gell, aber der hätte dann wenigstens ein Charisma und...
Und dann nochmal Engel gegen Samoa Joe im Käfig. Wow.
Also ich finde, und ich meine, Mick Foley vermittelt für mich halt inzwischen den Eindruck, dass er auch gar nicht mal so recht da ist, komplett, immer. Und das ist halt schon sehr bitter.
Ja, es ist ein bisschen traurig. Also ich warte halt auf den Moment, wo er dann da wirklich komplett ausbricht und das ist dann wirklich auch zu einem Kampf der Verantwortlichen irgendwie kommt. Also dass dann einer stellt seine Truppe auf, der andere die andere Truppe. Ich glaube, das ist halt die Geschichte, worauf das irgendwann hinauslaufen wird. Aktuell, wie du schon gesagt hast, Mick Foley wird kraftlos, saftlos und machtlos irgendwie in seiner Position und wird halt ständig eigentlich nur vorgeführt und ist halt so ein bisschen... wie hat Randy Orton mal so schön gesagt, irgendwie dann in ihrer Feder irgendwie, er ist der Muppet irgendwie.
Ja,
und da kommt er halt nicht drüber weg.
Wobei
ne?
natürlich Daniel Bryan ja auch gerne mal abgewatscht wird von so wie ihn jetzt AJ Styles die ganze Zeit anfährt und natürlich der Miss war die ganze Miss-Charakter, der sich durch Daniel Bryans Diss nochmal eine Initialzündung bekommen hat. Also der ist auch nicht der dasteht und alles machen kann und tun lassen, sondern oft dasteht wie jetzt, ich bin der Depp, der jetzt die Suppe auslöffeln muss, aber da funktioniert es halt. Weil der halt einfach noch ein Standing hat, noch wirkt, als ob er alle Sinne beisammen hat und sonst was, aber na gut. Aber naja, egal. Also Frauentitelmatch.
Genau, Raw Women's Championship Match zwischen der Championess Bayley und Charlotte Flair. Ja, und man sagt, im Vorfeld wurde ja Charlotte als große Favoritin hier dargestellt, weil sie ja die Pay-Per-View-Streak hat und seit wie viel, 15, 16 Pay-Per-Views nicht mehr verloren hat. Und dann verliert sie bei Fastlane.
Ja, also
an dem unbedeutendsten und schlechtesten Pay-Per-View seit gefühlten Ewigkeiten. Und da wird diese Streak geopfert.
Und vor allem die Umstände natürlich. Weil Bayley geht hin, sagt der große Babyface Bayley, das ist aber deine Dienerin Dana Brooke, die schickst du bitte weg. Und die schickt sie ja auch weg, weil also der Heel ist ehrenhaft. In dem Moment sagt, du Sklavin, bleib draußen, die hat ganz beleidigt geschaut, war traurig und ist auch tatsächlich weggeblieben. Was ist eigentlich war die irgendwie verletzt, Dana Brooke?
Die war immer zwischendurch mal ein bisschen verletzt, aber ich glaube, die wollte man auch ein bisschen aus dem TV-Programm einfach rausnehmen.
Wobei ich ja übrigens, was ich jetzt auch gesehen habe, dass jetzt Emma, Evil Emma kommt doch wieder offensichtlich.
Ja, aber das Emma-Thema ist ja auch Emma ist für einen Eimer.
Wobei ich aktuell jetzt sagen muss, der Auftritt von Emma Lina, wo sie sagt, jetzt bin ich da und jetzt bin ich wieder weg, das fand ich eigentlich ganz witzig. Weil,
geht so, ne?
Ja, aber jetzt halt das, das hatte halt eine gewisse Konsequenz, weil es halt eh so bescheuert war, dass das überhaupt turnen, so offscreen-turn. Und jetzt kommt sie wieder als Evil Ass, wie was Hot Ass Evil Emma, wie manche Leute so schön schreiben. Und die war ja echt gut, bevor sie sich verletzt hat. Also das wird, hat Raw Women's Division auch dringend nötig und dann als Face kann ich es mir gar nicht vorstellen so recht, weil ihre beste Zeit hat sie als Heel gehabt. Also mal gucken. Wie auch immer, also da freue ich mich drauf, aber hier, also Charlotte war quasi die Ehrenhafte und wird dann von den Faces beschissen.
Genau.
Und die schämen sich nicht mal. Kein bisschen. Und vor allem, da kam eben auch der Raw Talk hinten nach, wo da war Roman Reigns, durfte irgendwas erzählen, da habe ich nicht aufgepasst, war langweilig. Und dann sitzen da Bayley und Sascha zusammen. Bayley ist ganz, ganz aufgelöst vor Freude, dass sie immer noch führt und die sind alle super happy, sind die besten Freundinnen, haben überhaupt gar kein Problem damit, wie das abgelaufen ist, obwohl ja die Renée auch nur fragt, hier, da Sascha, du bist rausgekommen, aber Dana nicht so ungefähr und so, nein, nein, gar kein Problem und nix. Und am nächsten Tag fällt dann Bailey auf, eigentlich fand ich es doch nicht so gut. Also dann muss ich sagen, lass diese Aftershow-Gespräche weg, wenn dann nicht sowas da thematisiert wird, weil da kam erst recht rüber, die zwei Faces-Frauen, die ja eigentlich die guten sind, sind halt einfach Bitches. Und dann sitzt da auch nur Jerry Lawler daneben, dem nichts dazu besser ist, wenn sie sagen, also ich sag's jetzt trotzdem laut, Frauen hassen sich eigentlich alle immer gegenseitig. Und dann die René sitzt da dran und denkt so, hä, bitte, geht's dir noch gut? Also so der quasi der alte schmierige Lappen-Lawler kam da nochmal raus wieder.
Genau, hätte nochmal ein Papi schreien
sollen. Ja, das hat er dann tatsächlich nicht gemacht. Nee, also das fand ich echt ärgerlich. Die bescheißen, die macht da eine unfaire Aktion. Also Charlotte hat völlig recht mit der Beschwerde, dass sie betrogen worden ist. Der Heel hat recht. Der Heel ist im Recht, der Heel ist das Opfer. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist doch so, ich meine, dass Bailey gewinnt, finde ich nicht schlimm. Dass der Streak weg ist, der eh für einen Arsch war, ist jetzt auch nicht so wild, weil wir haben ja alle darauf gewartet, dass er irgendwie doch gewinnt. Also,
ja, aber das hätte doch viel besser gewirkt, wenn es bei WrestleMania gewesen wäre. Das hätte doch viel, 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 viel größeren Impact gehabt. So ist die Streak halt einfach verschenkt.
Ja.
Das ist ja, apropos Streak verschenken, ne, der Undertaker und so. Aber das ist doch einfach komplett für den Eimer gewesen. Ich meine, der Kampf war jetzt auch nicht gut. Der Kampf war jetzt irgendwie okay. Zwischendurch habe ich wieder gedacht, Bailey verliert komplett den Faden. Ich meine, da war ja auch so eine Aktion drin, wo da Charlotte irgendwie im Turnbuckle hing und sie sollte irgendwie ein Elbow zeigen, ist erstmal vom Seil abgerutscht und hat dann komplett daneben geschlagen. Irgendwie. Also manchmal ist Bailey halt auch noch, ich habe das Gefühl, dass die mit der Rolle, die sie aktuell hat, noch nicht so 100% umgehen kann. Ich meine, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hab manchmal einfach das Gefühl, dass sie so komplett den Fokus verliert und auf einmal wirken Aktionen, die vorher funktioniert haben, wirken halt komplett merkwürdig. Also bei NXT hat das funktioniert alles immer und auf einmal kommt das im Main-Roster, es sind halt so Momente da, ist Unsicherheit da. Und das stört mich. Und ich verstehe nicht, woran das liegt. Und ich fand diesen Kampf, der war erst so beiläufig. Und das ist halt genau das, was mich eigentlich stört. Das ist eigentlich so ein Kampf, den hätte es A nicht gebraucht und es hätte da noch viel weniger gebraucht, dass Charlotte das Ding verliert. Und genauso hätte es auch nicht gebraucht, dass Charlotte den Titel vor ein paar Wochen da bei Raw verliert. Ja. Und das ist einfach so eine Verstrickung an komischen Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann.
Ja, also ich fand eben, also mich hat halt das ganze Match an sich ging schon, Charlotte ist eigentlich doch immer irgendwie interessant zuzuschauen, weil die halt einfach doch durch ihre genetically superiority einfach interessanter wirkt. Und seit sie eben nicht mehr mit ihrem Papi nur rumrennt, der dann die anderen mit den dümmsten möglichen Aktionen ablenkt, funktioniert das auch besser für mich, weil da habe ich mich so geärgert, dass dann gerade Becky Lynch mehrfach durch so blöde Aktionen verloren hat, weil sie einfach strunzblöd war. Vor allem das Schlimmste, wo ja dann Dana Brooke als Ric Flair rauskam, das fand ich ja ganz schlimm. Oh Gott, egal. Aber dann halt der Schluss und dann wird sie da vom Moonsault abgehalten vom zweiten und dann wird sie beschissen eigentlich und die stören sich den ganzen Pay-Per-View und nachher nicht drüber, erst am nächsten Tag. Das ärgert mich einfach, weil das hätten sie dann wenigstens den Engel auf dem oder im Umfeld vom Pay-Per-View schon angeschoben mit dieser, wir entzweien uns jetzt ein bisschen, aber nö. Ärgerlich.
Und jetzt, ja, manche Dinge fallen einem erst später auf, weißt du?
Ja, vor allem, wenn sie auch mehrfach darauf angesprochen wird im Gespräch und dann fällt es ja trotzdem erst später auf. Das macht Bailey einfach doof. Irgendwie so ein bisschen langsam, schwer vom Begriff so ungefähr, aber ach ja.
Ja, das ist auf jeden Fall auch da wieder merkwürdige Entscheidungen und das zieht sich durch den gesamten Pay-Per-View. Also die Matches, also wie gesagt, dieser Kampf war auch sehr durchwachsen. Also mich hat er nicht abgeholt, kein Stück. Und das, obwohl ich Bailey echt mag und auch Charlotte echt mag. Aber irgendwie zwischen den beiden hat es bis jetzt, also dieser Titelgewinn von Bailey, den habe ich noch als okay empfunden. So in dem Sinne, dass ich den Kampf gut fand und dass ich da die Psychologie verstanden habe. Hier war es einfach so, das macht für mich überhaupt vorne bis hinten gar keinen Sinn. Und WWE hat es momentan einfach nicht drauf, einen Babyface-Charakter zu erzählen. Also das geht halt überhaupt nicht. Alle Babyfaces sind Ärsche, aktuell habe ich das Gefühl, und betrügen die Heels. Und wie sollst du denn dann jemanden noch gut finden? Also kein Wunder, dass die Leute dann irgendwie da nicht mehr genau wissen, wen sie zujubeln und wen sie ausbuhen
sollen. Ich überlege gerade, ist es bei SmackDown eigentlich auch so grob? Da, Da sind die Babyfaces bloß langweilig. Also Apollo Crews ist einfach nur langweilig. Aber der.
Naja, gut, ein Dean Ambrose ist halt auch so ein Zwischending.
Dean Ambrose
John Cena ist
ein Irrer. Der ist eine eigene Kategorie.
Genau, und John Cena ist halt dann irgendwie so der absolute Good Guy, aber der kann halt auch mal ein bisschen rough sein, aber der betrügt halt nicht und verarscht die Leute halt nicht, sondern der ist halt immer straight und wenn der verliert, dann verliert er und wenn er gewinnt, dann gewinnt er so ungefähr. Nein, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, da einfach nicht so schlimm, aber bei Raw ist es halt eine einzige Baustelle. Also da weiß ich auch nicht, wo man damit hin will. Ich meine, klar, diese Geschichte mit Bayley und Sascha, diese Best-Friend-Geschichte, das dröselt sich jetzt langsam auf und das wird dann auch irgendwann kulminieren irgendwie in einem Turn von Sascha. Aber trotz alledem hat dieser Kampf halt auch mit dem Ende und das sah halt auch so merkwürdig aus, als Charlotte dann aufs Seil gestiegen ist. Und da hast du schon gedacht, so, warum braucht die denn so lange? Und dann hast du da oben gewackelt und dann springst du raus. Und warum wird Bayley eigentlich nicht disqualifiziert, wenn auf einmal Sascha Banks da eingreift und die beiden durch den Ring kullern? Weiß ich nicht, warum?
Ja,
Das ist aber.
also ich habe mir gerade gedacht, die Faces, die am ersten nur vernünftige Faces sind, sind wirklich Sheamus und Cesaro, glaube ich.
Ja, und die eigentlich, wo der eine gar kein Face sein will, so
Der
ungefähr so.
eine so quasi zwangsgefaced wird durch Assoziationen mit Cesaro, der wiederum einfach nichts erreichen darf, so ungefähr. Der seine Rolle auch ist, dass er sich immer bitterlich beklagt, dass ihn die Leute nicht, dass sie ihm nicht die Chancen geben, die er verdient hat, so ungefähr. Was ja auch stimmt irgendwo. Aber naja. Nee, also alles Banane, aber ich meine, das Highlight des Abends kam ja dann auch noch quasi.
Das kam ja dann noch, genau. Dann war es ja Zeit für das große Titelmatch. Um die WWE Universal Championship zwischen Champion Kevin Owens und Goldberg. Ach, das ist auch so eine Sache. Wir haben ja im Vorfeld ja schon drüber gesprochen. Also, ich habe jetzt gar kein Problem damit, dass Goldberg als Champion in WrestleMania reingeht, auch wenn ich diesen Titelkampf als Main Event nicht sehen möchte. Aber es wird halt passieren. Ich hoffe einfach, dass es jetzt wirklich mal ein Spektakel wird und die beiden da gut abliefern. Aber diese Art und Weise, wie dieser Titel jetzt gewechselt ist, war einfach eine
Das
Frechheit.
war scheiße, ja. Also, ich meine, man hat ja schon resigniert und akzeptiert, dass Goldberg Titel gewinnen muss, dass Owens den verlieren wird. Es ist ja auch wahr, dass Owens jetzt nicht so dass der Titellauf von Owens jetzt auch nicht so für sich stehend alleine als ein klassischer, an dem wir uns immer gerne erinnern werden, sein wird. Man erinnert sich immer nur am ersten halt an das Zusammenspiel mit Jericho und auch gerade das Festival of Friendship war natürlich in seiner
War
unfassbaren
super.
Absurdität brillant. Und halt auch, wie man ja jetzt die Promos am nächsten Tag bei Raw, die waren auch wieder interessant, soweit ich das verfolgt habe, wo halt auch dann und dann Jericho quasi so ein bisschen angefaced wird, quasi so, Cheer me on, man, oder so ähnlich.
Ja, aber so richtig das
Ja,
Megaface jetzt, mega,
logisch,
mega mäßig.
aber halt auch in die Art und Weise, dann stallt Owens stundenlang, was auch seinem Charakter entspricht. Aber dann, und dann kommt, dann kommt, und dann ist er so schockiert, dass Chris Jericho am Eingang steht, dass er dann völlig die Fassung verliert. Wobei ja auch da aktiv gegen ihn gearbeitet wurde. Das Timing war auch so beschissen, weil
Ja, absolut.
erst nachdem er sichtlich abgelenkt war, dann klingelt der Ringgong.
Genau, das hat auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also eigentlich hätte der Ringgong hier ertönen müssen, als Owens quasi zum ersten Mal
Ja.
rausgegangen wäre oder so, weil hätte der Referee auch sagen können, hier, ich zähle dich aus und so.
Er ist ja auch
Wurde nicht
mehrfach wieder
gemacht.
reingekommen, so kurz mit dem Fuß, damit er eben.
Ja, eben.
Aber haben sie es da halt vielleicht vergessen oder irgendwas? Aber dadurch hat es halt so richtig. Nee, vergessen haben sie es ja auch nicht. Aber dadurch wirkt er halt so richtig blöd und dass die ganze Geschichte total dämlich und. Und war.
Ja, es ist einfach so, dass der Universal-Title jetzt quasi in einem Titelmatch nach zwei Aktionen und 21 oder 22 Sekunden wechselt. Es ist halt eine Schande. Also es ist halt, also ich finde das jetzt ehrlich gesagt noch schlimmer als diesen Titelwechsel damals von CM Punk zu The Rock im Vorfeld von WrestleMania. Es ist noch viel, viel schlimmer, weil Goldberg, was hat er denn bis jetzt gemacht? Das ist doch irgendwie, ich hatte ja wenigstens erwartet, dass es ein kurzer Kampf wird, aber dass wenigstens so etwas wie ein Kampf zustande kommt. 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten und dann dieses Eingreifen von Jericho wäre vollkommen okay für mich gewesen. Ich habe nicht erwartet, dass Owens und Goldberg jetzt hier ein ewig langen Kampf abliefern. Aber das ist echt einfach scheiße. Und ich kenne keinen, der sich darüber gefreut hat. Und wir haben auch, ich bin da einfach sprachlos gewesen. Und ich hab davor auch wieder, das war der nächste Moment. Und ich schreie wirklich nicht oft, aber das war der nächste Moment, wo ich wirklich aufgesprungen bin und gesagt habe, so, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein.
Ja, es war einfach so schlecht. Ich meine, dass es auch ganz kurz wird, war ja abzusehen durch das Timing. Weil das Match hat um ziemlich genau 5 Uhr morgens begonnen, also wie es eigentlich schon rum war. Da war schon klar, das dauert nimmer lang. Aber dann hätte man halt irgendwas, dann hätte halt von mir aus Jericho ihm was über die Rübe gezogen. Oder, aber nein, stattdessen darf dann Goldberg seine 2 Moves, die er überhaupt nur kann, abziehen. Und das, also hat jetzt in 2 Single-Matches 3 Spears und 2 Jackhammers gemacht. Das war's. Und damit gewinnt er 2-mal und den Titel. Und das einzige Mal, dass er auf die Fresse kriegt, das war dann natürlich auch wieder bei Raw. Ist ja logisch. Musste ja sein. Also irgendwo alle guten Aktionen haben sich für den nächsten Tag aufgehoben, so ungefähr. Also das ist... also das war schon... Nee.
Nee, also ich hab heute noch bei Twitter geschrieben. Also WWE tut momentan alles, dass Brock Lesnar und Goldberg dieselben Reaktionen bekommen wie bei WrestleMania 20. Mhm. So, also, weil, sind wir ehrlich, also jetzt auch schon bei Raw, also da gab es auch schon sehr laute und hörbare Buhrufe für Goldberg. Und das liegt nicht an Goldberg, das liegt einfach an der Art, wie er hier präsentiert wird. Ich kann auf der einen Seite halt verstehen, dass WWE versucht, ihn irgendwie diesen Charakter Goldberg zu schützen, weißt du? Also man hat jetzt ja dadurch, dass er jetzt quasi nur 5 Aktionen gezeigt hat bis jetzt in den Matches, hat man ihn natürlich jetzt als Ultra-Monster aufgebaut, ne? Und der Spear und der Jackhammer sind jetzt absolute Waffen, ne? Weil die bringen Titel und bringen Siege in ein paar Sekunden. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber trotzdem ist es halt eben jetzt schon wieder zu viel. Du musst auch wiederum überlegen, da ist jetzt irgendwie da ein Part-Timer mit sehr, sehr vielen Jahren auf den Buckel, der wirklich nur für einen letzten Run zurückkommt und der zerlegt einfach mal alles und in einer Kürze und einer Dominanz, was halt einfach schon wieder zu viel ist. Warum hat man hier nicht die beiden einfach ein bisschen arbeiten lassen? Und ich weiß nicht, ob Goldberg das nicht will oder ob er es nicht kann oder ob WWE einfach diesen Nimbus des unbesiegbaren Goldberg aufrechterhalten will.
Also alles gut, dass du gerade einen Herzinfarkt bekommen. Nee, also ich habe schon, ich meine, du hast ja mit ihm mehr zu tun gehabt letztes Jahr als ich. Ich habe ja auch die Interview-Roundtable-Session mitgenommen. Auf mich wirkt ein Bild Goldberg schon so, dass der sehr viel Wert auf seine Außendarstellung legt und sich auch nicht reinreden lässt. Also ich bin schon überzeugt, dass der sehr viel mitzureden hat in der Art und Weise, wie er hier präsentiert wird.
Das glaube ich auch,
und klar. Er halt irgendwo nicht so ganz nachvollziehen kann, dass das vielleicht besser wirken täte, wenn er nicht so völlig Superman wäre, der jetzt nur in einer Extremsituation einmal irgendwie so jetzt gut, Lesnar hat ihm jetzt immerhin einmal ein F5 neu drücken dürfen, immerhin, aber dass er jetzt gegen, ich meine, und Kevin Owens ist jetzt natürlich auch nicht physisch ein Typ, den man jetzt als Superman bezeichnen würde. Also wenn er jetzt, der ist kein Braun Strowman, anatomisch, völlig logisch, brauchen wir auch nicht rumtun, aber trotzdem so läppisch das so abrollen, das ist schon echt scheiße. Und da müsste einem Goldberg auch klar sein, dass das eigentlich nicht gut wirkt, wenn er das so sich inszenieren lässt, wenn er nicht wenigstens ein Minimum an Aufwand sich hat betreiben müssen. Das waren ja eben diese 2 Moves und bläh, fertig.
Genau. Also das ist... Und dann ist er zu seinem Sohn gegangen und hat ihm die Titel gezeigt und ich habe noch so scherzhaft gesagt, so ja, eigentlich hat er seinem Sohn nur erklärt, so handelt man Verträge aus, Sohn.
Ja, nicht, wenigstens so. Hat er seinen Sohnemann wieder als Spargeltarzan in den Ringen posieren lassen, wie noch
ja,
das letzte Mal. Oh.
Das wenigstens nicht, nein, aber es ist halt insgesamt war das eben, ich habe kein Problem damit, dass Goldberg den Titel hier tatsächlich gewonnen hat, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie es halt eben passiert ist und Owens Titelregentschaft ist doch jetzt eigentlich komplett für den Eimer. Also man kann es eigentlich nicht anders sagen. Also die Titelregentschaft an sich war schon nicht gut. Wie du gerade gesagt hast, dieses Festival of Friendship, der Turn gegen Jericho und jetzt auch Zusammenarbeit oder die Gegeneinanderarbeit von Jericho und Owens, das funktioniert jetzt auch. Aber das geht halt nicht. Und ich bin so schockiert darüber, dass WWE das einfach so gnadenlos durchgezogen hat. Und Goldberg auch. Ich habe echt gehofft, dass er jetzt nochmal sagt, so komm hier, ich werde meinem Ruf nicht gerecht, ne? Sondern ich habe dazugelernt in den letzten Jahren vom letzten Mal und offensichtlich ist WWE aber halt auch so verzweifelt, dass man halt auf diese Karte Goldberg bei WrestleMania so sehr setzt, dass man sowas mitmachen lässt. Das muss man doch eigentlich sehen, dass das nicht funktioniert.
Das Problem, wo ich auch habe mit dem Ganzen, ist, ich habe gerade so spontan, wie geht's jetzt weiter? Also in WrestleMania gewinnt dann Brock Lesnar den Titel? Dann wird er alle 6 Wochen bei jedem Mal verteidigt, so vielleicht, oder was? Und Owens gewinnt natürlich den US-Titel, weil er Jericho touren muss, ist also aus dem Titelrennen um den großen Titel, natürlich wird er nicht wieder zurückkommen, was dann landet also bei Reigns zwangsweise. Also es ist alles so, es gibt das Potenzial auf eine interessante neue Richtung. Ich fühle es nicht, ich hab's nicht, ich sehe es nicht. Auch wenn Lesnar dann halt wieder mal Titelträger ist, ja mei, dann ist das halt mal wieder.
Ja, aber sonst wird es halt drauf hinauslaufen. Ja. Also und dann wird es ja irgendwann, es wurde ja jetzt schon gemunkelt, es soll ja auch dann noch irgendwann einen Draft geben. Ich tippe halt darauf, dass, keine Ahnung, irgendwann im Juni, Juli gewinnt halt Reigns spätestens den Titel zurück und dann kommt Styles rüber und dann fehlt Styles wieder mit Reigns und dann so werden wir sehen. Haben wir zwar auch schon mal gesehen,
ich
aber.
Ich bin eigentlich kein.
Finn Balor kommt ja auch noch
stimmt,
zurück.
Stimmt, der müsste ja auch mal. Wie der da reinpasst in das ganze Konzept und auch Rollins, wenn er wieder fit ist, ein bisschen schwer, der Gedanke. Wobei ich dieser jährliche Draft-Tausch, ich verstehe nicht, also ich habe ja damals die Zeit nicht so nach mitverfolgt, live, wie sie die Drafts hatten. Wie lief das eigentlich? Wird da wieder frisch gepoolt und man sucht alle aus oder gibt es dann
Nee,
fünf Leute, die ich
hat
protecten
jeder.
darf und der Rest ist dann Vogelwild frei oder wie?
Man darf halt dann fünfmal ziehen, sozusagen.
Also du hast aus den 30 Leuten, kriege ich einfach fünf.
So ungefähr. Und der andere kriegt auch
Ja,
fünf.
es ist, ja gut, mit der Glaub.
Aber es wird nicht komplett neu
Mit
ausgewürfelt,
der
sagen wir es mal so.
Glaubwürdigkeit ist natürlich auch komisch, wenn dann ganz zufällig ausgerechnet die drei interessanten Leute dann jeweils durchgetauscht werden. Aber also bin
Ja.
ich nicht so der Fan von. Außer man hat alles durcherzählt. Okay, dann, ja gut, gegen wen soll man Styles noch schicken, so ungefähr. Aber dann
Ja.
muss man aber auch nicht wieder gegen Reigns programmieren, weil das hat man letztes Jahr auch schon mal. Aber gut, ist alles ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja, es ist insgesamt aktuell hat man das Gefühl, dass WWE irgendwie im WrestleMania, ich sage immer Panikmodus, ne? Also die wollen jetzt unbedingt halt diese Storylines und die wollen auch unbedingt die scheinbar namhafteste Card irgendwie auf die Beine stellen, aber es ist der Aufbau dahin ist furchtbar und das ist einfach, da ist kein Charakter ist vernünftig oder ganz wenige Charaktere, gerade bei Raw, sind vernünftig aufgebaut worden. Du hast keine klare Unterteilung. Du weißt manchmal gar nicht genau, wo soll diese Geschichte überhaupt hinführen. Auch dass zum Beispiel jetzt ein Owens sagt, so, ich hole mir erstmal Jericho und den US-Title und dann löse ich mein Rematch ein. So.
Ja,
Warum?
weil er sich
Das
halt revanchiert
kann
will.
ich
Das ist,
akzeptieren.
also das hat zumindest eine Motivation, die ich nicht teilen muss, die ich aber verstehen kann zumindest. Nach dem Motto, das war jetzt ein persönliche, das ist, jetzt ist es persönlich zwischen uns so ungefähr. Das ist
Andererseits.
eine klar definierte Logik, die man akzeptieren kann, weil die hat, ergibt auf ihre Art einen gewissen Sinn.
Du meinst, das ist
Ja,
Wrestling-Logik?
das ist halt, du hast mich den Titel gekostet. Und jetzt räche ich mich aber erstmal an dir, weil du bist schuld. Jetzt will ich erstmal eine Rache und dann schauen wir weiter. Also das erscheint mir sogar für Raw-Verhältnisse sogar sehr, sehr gut durchdacht, fast schon. Das ist natürlich dann
Fast
der
beinahe.
kleinere Titel, bloß ist, ja gut, da geht's, aber da spielt eben jetzt nicht der Gürtel die Rolle, sondern die Rache. Also.
Ich habe gerade in meinem Kopf ein bisschen gesponnen und da Owens ja gesagt hat, er kann das Rematch einlösen, wann immer er möchte. Vielleicht kommt das ja dann, vielleicht macht er den Rollins und löst das Rematch dann nach dem oder noch bei WrestleMania selber ein.
Aber dann hat dann gegen wen, wenn doch Lesnar gewinnt, wie soll das gehen?
Ja, dann kämpft er gegen
Ja,
Lesnar.
das verfällt ja dann eigentlich, weil wenn Lesnar das Rückmatch gegen Goldberg, was bringt ihm das, wenn der den Titel gar nicht mehr hat?
Ja, dann wird's ein Three-Way, keine Ahnung, dann einfach so. Früher war der US-Title-Träger war früher auch einfach legitimer Herausforderer Nummer 1 auf den World
Wobei
Championship.
natürlich, man kann ja immer
Da war schon wieder dieses
die vage Hoffnung haben, dass vielleicht Engel doch auch nicht nur die Hall of Fame geht in WrestleMania, aber naja.
Ja. So, ich will jetzt mal ein abschließendes Urteil von dir. Wie das immer bei euch in dem Magazin ist. Ich hätte gerne mal zwei kurze Sätze zu WWE
War
Fastlane.
scheiße, vergiss es. Ja, also seit ich jetzt letztes, ich glaube, das war jetzt tatsächlich das Einjährige an Pay-per-Views, die ich über das Network live gesehen habe. Und das war garantiert das Schlechteste, aber auch eindeutig. Ich glaube, es gab nichts, was auch nur annähernd so lall war. Und ich fand auch schon ein paar andere nicht so gut. Also, aber der war jetzt einfach mal richtig schlecht.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Das war echt der schlimmste WWE Pay-Per-View, den ich seit langer, langer, langer Zeit gesehen habe. Und wie du gerade schon gesagt hast, da waren einige Raw-Events dabei, die schon eher so mittel waren, aber da war wenigstens noch irgendwie ein Kampf dabei, der mich überzeugt hat und wo ich gesagt habe, so ja, damit kann ich leben. Aber das war hier einfach, also außer Samoa Joe gegen Sami Zayn,
Und der
da war nichts
Cruiserweight-Titel,
dabei.
den kann man auch noch ausnehmen, der war auch noch okay.
Stimmt, aber ja, das stimmt, das hast du recht. Aber es war halt auch, aber das Cruiserweight bedeutet halt irgendwie nichts. Und Samoa Joe gegen Sami Zayn war halt gut, aber ist auch nicht so, dass ich mich da ewig lang dran erinnern werde. Also es war halt von vorne bis hinten, ach, es war ein Trauerspiel. Ich kann es gar nicht sagen. Es war ein Autounfall und um bei dieser schönen Fastlane-Metaphorik zu bleiben, es war furchtbar. Also man kann es einfach nicht anders
Ach
sagen.
so, mir fällt übrigens zum Match Reigns gegen Braun, das habe ich mal aufgeschrieben und dann natürlich Braun wieder vergessen. Sind eigentlich die Farben, die Schuhsohlen von Reigns mit
Achso.
seinem Rückending farbkoordiniert oder was?
Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch, das war das Erste, was ich auch den anderen geschrieben habe, so, geil, Reigns hat neue
Also
Schuhe.
die weißen Sohlen, diese unfassbar kontraststark rausstrahlenden weißen Sohlen. Was soll das? Also, ich habe jetzt nicht geschaut, hat der bei Raw hat er ja rote Pfeile auf dem Rücken gehabt. Hat er da rote Sohlen gehabt?
Ich habe
Also,
keine
diese
Ahnung,
weißen
aber.
Sohlen zu dem komplett schwarzen Outfit, das hat so überhaupt gar nicht gepasst. Es sah aus, als ob er vergessen hat, seine Turnschuhe auszuziehen vor dem Match. Also, das fand ich sehr irritierend. Also, so irritiert,
Das Schlimme
dass.
ist, ich habe so ähnliche Sneaker, die sehen fast genauso aus. Dann kann ich mir jetzt als Roman
Ja,
Reigns
also
Double gehen.
die passen, die haben einfach gar nicht gepasst. Das wäre so, wie wenn jetzt dann bei Braun plötzlich statt seiner komischen Stiefel auch irgendwie bunte Karnevalsschüchchen anhätte. Also ganz merkwürdig, auch wenn ich es natürlich jetzt im Nachhinein, jetzt sage ich, das hat mich total gestört und dann, wenn wir über das Match reden, habe ich es verdrängt wahrscheinlich vor lauter. Aber das geht nicht. Ich kann dem doch nicht weiße, blütenweiße Sohlen geben, wenn er sonst so Kampfmontur-Outfit anhat. Ach, also.
Kennt man doch. Die Ami trägt doch auch Sneaker mit weißen
Ja, damit
Sohlen.
man sie im Dunkeln auch nicht sieht, genau. Also
Genau.
das war dämlich, aber gut. Ach, ach.
Ja, ich finde, das ist eigentlich ein guter Abschluss für den Podcast, wenn man sich zum Ende nochmal über Schuhe aufregen kann. Das spricht schon
Ich habe
einiges.
auch das Gefühl, dass der Kommentargott Corey Graves wird auch immer schlechter, weil er zu sehr Heel sein muss. Kommt man manchmal vor. Also bei NXT war da ein bisschen differenzierter. Außer es ging um Enzo
Ja.
natürlich, der war da schon immer so. Aber jetzt hier kam es mir doch auch ein bisschen zu sehr vor, dass er ein bisschen zu sehr Byron Saxton ausgleichen muss, der einfach banaler Lally ist. Und naja.
Naja, es war insgesamt war es halt echt ein furchtbarer Event. Wir können nur hoffen, dass WrestleMania in irgendeiner Form besser
Ja.
wird. Ja, und bis dahin würde ich sagen, Ulrich, danke dir für Schuhkommentare. Und so. Ich weiß es nicht. Ich
Immer
danke dir auf
gerne.
jeden Fall, dass du diesen Event vor allem live geschaut hast. Also so viel Leidensfähigkeit muss man erstmal mitbringen und dass du dich dann auch noch bereit erklärst, freiwillig nochmal eine Stunde, fast anderthalb, über diesen Event zu
Ja, das ist so
diskutieren.
die Katharsis dann quasi, das Verarbeiten, das sich die Luft machen und dann so, ja, purgen quasi. So,
Headlock als Wrestling-Psychiatrie, so ungefähr.
ungefähr, ja.
Ja, das war nicht schön und ja, aber am Donnerstag geht's dann auch schon weiter mit unserer lustigen Headlock-Reihe hier und dann geht's nämlich um Part-Timer, also sprich braucht man Leute wie Brock Lesnar, Goldberg und Co. überhaupt, um aktuell bei WWE eine vernünftige Karte auf die Beine zu stellen. Was bringen Part-Timer und was bringen sie vielleicht nicht? Also das ist ja eigentlich das optimale Beispiel dafür, dieser aktuelle Event. Und dann sitze ich hier mit dem Chris und mit dem Kai und ja, das geht dann schon Ende der Woche weiter. Also wahrscheinlich ist der Freitagabend, Sonntag, Samstag, Vormittag online, weil am Wochenende steht ja auch dann Karat an und deswegen kleiner Plug hier am Rande. Schaut da ruhig mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Also da wird auf jeden Fall demnächst noch sehr viel zum 16 Karat Gold, auch Interviews, Live-Reviews und allem möglichen anderen Kram wird es da auch noch geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, ich habe es natürlich schon wieder vergessen am Anfang in lauter Euphorie ob dieses genialen Events hier. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer habt, die wir dann auch hier vielleicht im Podcast beantworten sollen, schickt die uns einfach an frage@headlock.de, besucht uns auf Facebook oder auf Twitter. Das hat unter anderem der Michael getan, hat es auch eine ziemlich coole Geschichte, ja, oder seine eigene Review zu WWE Fastlane geschickt. Danke dafür und vor allem, ja, Goldberg, ne, da sind wir uns einig. So. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel auf den aktuellen Podcast. Wir hören uns zum Wochenende wieder, dann mit dem Part-Timer Chris und Kai. Und ja, bis dahin, mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, Der Pro Wrestling Podcast.